Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's international.
Ja, Felix ist uns gerade zugeschaltet als Außenreporter. Du bist in San Jose, richtig?
In San Jose. Ja, in Amerika, für diejenigen, die es nicht wissen, San Jose ist so im Silicon Valley liegt das noch. Ich weiß, obwohl, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, nicht, dass da jemand meint, so, das ist gar nicht mehr wirklich Silicon Valley, die Grenze geht hier und es ist Bay Area, sagen wir mal so.
Weißt du noch, als wir nach Krefeld gezogen sind und gesagt haben, wir wohnen im Ruhrgebiet und alle uns richtig geflamed haben, dass das nicht Ruhrgebiet
ja,
ist?
Ja, ja. Nee, es gibt so Leute, die nehmen das mit der Geografie schon sehr ernst, da muss man vorsichtig sein. Ja, willkommen zurück zum Crewcast, wir haben eine vollgepackte Episode, vor allem, weil wir letzte Woche auch in der Technikwoche schlechthin gefühlt einfach keine Episode hatten, aus Urlaubsgründen. Und dann stellt Tesla ein neues Model Y vor, Nintendo stellt eine neue Switch vor. Ja, und diese Woche wurde natürlich auch das S25 und S25 Edge vorgestellt und das Ultra und das Plus. Ich bin hier in San Jose, weil ich bei diesem Samsung-Launch mit dabei war, konnte tatsächlich auch dieses super dünne Edge bereits mit eigenen Augen sehen.
Nice. Aber ich muss auch sagen, letzte Woche hat es mich dann geärgert, dass wir da Urlaub gemacht haben, weil ich dachte mir auch so, hä, wie geile Themen wären das gewesen, aber ist ja nicht schlimm, wir sind jetzt ja diese Woche hier wieder am Start und die Themen kommen auf jeden Fall noch um die Ecke, also schnallt euch an für Tesla-Content und Nintendo-Content und Samsung-Content, Apple finden wir vielleicht auch noch irgendwo eine Lücke, wo wir Apple noch mit einbauen, kein Thema.
Ich habe mir schon vorgenommen, ach, ich mache einfach kein Review zum S25, sondern ich mache mal wieder einen Vergleich. Vielleicht einfach iPhone gegen S25. Das habe ich zum letzten Mal beim S21 Ultra, habe ich das letzte Mal gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist mal wieder Zeit irgendwie. Weil jetzt gerade sind irgendwie die Ähnlichkeiten wieder mehr geworden, aber die Unterschiede sind auch mehr geworden. Es ist irgendwie, ja, interesting times auf jeden Fall.
Da können wir jetzt eigentlich direkt mit einsteigen mit dem S25-Thema, weil ich glaube, das ist jetzt schon wieder das dritte oder ist es schon das vierte Mal in Folge, dass Samsung die neue S-Reihe vorgestellt hat und diese zumindest rein optisch fast genauso aussieht wie der Vorgänger. Ich glaube, jetzt beim Ultra-Modell, dem S25 Ultra, ist es ein bisschen runder geworden, so das Design, weil da waren die Ecken immer noch relativ eckig. Und jetzt haben die das ein bisschen mehr aufeinander angepasst, dass die Ecken auch beim Ultra so abgerundet sind wie vorher beim S24.
Ja. Das ist es.
Und ja, wir haben.
Das ist es schon. Also.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Sorry, wir haben ja auch ein bisschen Delay, muss man auch dazu sagen. Ich sitze gerade wirklich am anderen Ende der Welt, habe AirPods drin. Also es wird heute, glaube ich, allgemein ein bisschen chaotisch. Aber ich wollte einmal kurz einwerfen, dass diese Designänderung, die sie da dem S25 Ultra hinzugefügt haben, dass es schon ziemlich geil ist. Aber ich glaube, das, worauf du hinaus willst, ist, dass es prinzipiell trotzdem diese Philosophie verfolgt wird, dass abgesehen von kleinen Designänderungen das Gerät optisch schon eindeutig das Ziel hat, einer Linie zu folgen, statt jetzt irgendwie das Rad neu zu erfinden.
Es ist halt einfach der Apple-Ansatz an Design von Smartphones, dass du wirklich erkennst, das ist ein Samsung, das sieht so aus, das sieht schon seit 4 Generationen so aus und es sieht ja auch nicht schlecht aus. Es ist ein nices Design, finde ich auch immer noch. Aber trotzdem, ich glaube, ein paar Leute wünschen sich da schon was Neues. Das ist eigentlich genauso wie bei Apple auch. Da wünscht man sich auch jedes Jahr, dass sie jetzt einfach mal mit was Neuem, Krassen um die Ecke kommen. Mhm. Und so ein bisschen hätte ich mir das bei Samsung auch gewünscht, zumindest visuell, was das Design angeht. Auch wenn ich das jetzige Design eigentlich mag.
Ja, ich finde es krass, dass du sagst, mein persönlicher Eindruck war, dass die der Outrage, sage ich mal, was dieses Designthema angeht, sich bei den Samsung-Geräten sehr viel mehr in Grenzen gehalten hat als bei Apple. Irgendwie habe ich da immer das Gefühl, das wäre das größte Verbrechen, wenn die das Design gleich lassen und alle finden das ultra, ultra scheiße. Und dann kommt Samsung mit dem S25 Ultra und ja, es gibt Kommentare von Leuten, die sagen, voll langweilig, aber sieht ja wieder gleich aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dort mehr Leute gibt, die das dann auch ähnlich sehen wie ich und sich so auf die Details konzentrieren und sich über die Sachen freuen, die sie so richtig verfeinern. Weil verfeinern ist genau das richtige Stichwort bei diesem Gerät. Gerade was sie bei dem Ultra mit dem Rahmen gemacht haben, dass der jetzt so flach ist, dass die Displayränder jetzt noch absurd dünner geworden sind. Die abgerundeten Ecken, die einem nicht mehr in die Hand reinpieksen. Das ist schon alles sehr, sehr nice. Also ich habe, glaube ich, in meinem Hands-on gesagt, man konnte noch nie so bequem ein so großes Galaxy-Display in seinen Händen halten. Und das macht dieses Gerät halt echt irgendwie für mich aus, dass sie es wirklich geschafft haben, für die Leute, die große Smartphones lieben, es noch bequemer zu machen und noch angenehmer einfach zu machen, ein so riesiges Display mit sich rumzutragen. Und das finde ich schon wichtig und richtig und cool. Und mir ist das Design auch noch nicht langweilig geworden. Also ich finde, was sie auch mit Farben machen, was sie mit Materialien machen und so, das ist für mich ausreichend aufregend. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man das anders sieht.
Ja, ich glaube, wir gewöhnen uns da auch immer mehr dran. Und ich glaube auch, dass deswegen der Aufschrei einfach nicht mehr so groß ist, weil es auch bei Samsung jetzt wirklich... Ich glaube, ich müsste es mal gerade googeln, ob das das S21 war oder das S22. Nee, das S21 hatte schon dieses Design, wie wir es jetzt kennen. Da war der Kamerabereich farblich nochmal mehr hervorgehoben. Aber das S20, das hatte, glaube ich, noch die Kamera in der Mitte, oder?
Ich entschuldige mich übrigens an der Stelle einmal aufrichtig dafür, dass man mich vielleicht hier ein bisschen krümeln hören wird. Aufgrund der Zeitverschiebung und meinem festen Zeitplan hier in Amerika werde ich hier ganz frech den Crewcast mit meinem Frühstück kombinieren. Ich habe hier nämlich gerade 6 Uhr morgens. Ich habe mir legit einen Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt, damit ich hier in meinem Zimmer schon mal alles zusammenpacken kann. Dass ich noch kurz duschen kann, dies, das. Und jetzt nehmen wir Crewcast auf, bis jemand gegen die Tür donnert und sagt, ey, Felix, jetzt hier, wir müssen aber langsam mal los Richtung San Francisco. Da habe ich dann nämlich gleich noch so ein bisschen Galaxy AI Sessions. Wir dürfen kochen mit Galaxy AI. Ich bin gespannt und danach geht's zum Flughafen. Deswegen, das wird hier schön reingequetscht. Aber deswegen, dickes, sorry, falls hier mein schöner 7-Eleven Strawberry Lemonade Vanilla Joghurt Parfum with Granola ein bisschen am Knuspern ist.
Ein bisschen knuspern muss es ja. Vielleicht hören wir uns ja auch beim Frühstück. Dann ist das richtig, als ob wir gemeinsam frühstücken und so über Technik schnacken. Das ist
ja, aber trinkt ihr zum Frühstück auch einen Starbucks Double Shot Energy Vanilla von...
Was? Ist das ja, Kaffee Dinger mit Energy Drink oder...
Ja, das ist ein Energy Drink auch mit Guarana und Kram, wo aber 2 Espresso Shots drin sind und der so ein bisschen milchig schmeckt. Also ich finde den übelst geil, aber keine Werbung an der Stelle, I guess.
Also wenn Felix jetzt gleich richtig am Rad dreht, dann wisst ihr Bescheid.
Oh, glaub mir, mein Körper hat sich dem schon angeglichen. Ja, ist, wieder. Das ist irgendwie interessant, schon mal. Du bist irgendwie so eine knappe Woche hier bei diesen Events. Im Endeffekt hatte ich dann eine Stunde 15 Minuten oder so mit den Geräten, um zu drehen und das halt einen Tag bevor die Keynote ist. Also ich glaube, wir hatten einen Hands-on-Slot um 15 Uhr und am nächsten Tag um 10 Uhr morgens war die Keynote und ich habe ab dem Moment, wo ich das Hands-on abgedreht habe, nur an dem Video gearbeitet, war die ganze Nacht wach, um das ready zu kriegen und da ist schon der ein oder andere Double-Shot-Energy durch mein System geflossen. Ich kann es nicht empfehlen, gesund ist es bestimmt nicht, aber ich weiß jetzt, wie alle 3 Sorten schmecken und habe entschieden, dass Vanilla die beste ist.
Ja, also das ist nochmal ein Throwback zu vergangenen Jahren, wo wir das häufiger gemacht haben. Felix ist da jetzt gerade nochmal richtig im Grind. Aber schön, freut mich auf jeden Fall. Ich fand auch dein Video sehr nice, muss ich echt sagen. Danke, weil ich weiß ja, wie stressig das immer ist, in solchen Hands-on-Areas zu filmen und da ging diesmal was oder haben die endlich mal da eine ordentliche Beleuchtung am Start gehabt?
Nee, ich habe wirklich gelitten. Ich habe mich so wirklich, habe mich noch nie so sehr über ein Kompliment von dir gefreut, Julian. wie als du gesagt hast, die Shots sahen geil aus, weil du ahnst nicht, was das für ein Krebs war dort, überall diese blauen Neonröhren, alle 2 Meter gehst du weiter, der Weißabgleich ist gänzlich anders, hier flackert mal ein Licht, da flackert mal ein Licht, es war
stressig. Als YouTuber siehst du solche Videos aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich habe auch genau gesehen, du hast häufig dann auch so Shots gemacht, wo du dann die Decke in den Hintergrund genommen hast, um nicht so viele Leute im Bild zu haben, die Decke sah ja auch ziemlich epic aus und ich dachte mir so, ja, er war locker am struggeln, irgendwas Nices in den Hintergrund zu kriegen und dann eben in die Decke filmen.
Ja, und was so auch ein bisschen schade war, ist, dass ich wirklich diese ganzen Funktionen und so ausprobieren musste in derselben Zeit, in der ich gefilmt habe. Das ist immer so ein bisschen, da wird es manchmal eng. Und mir konnte leider von den deutschen Samsung-Mitarbeitern, die für uns zuständig waren, im Vorhinein nicht so detailliert erklärt werden, was jetzt bei Galaxy AI alles neu ist. Die hatten so ein paar Infos dazu, aber es war eher so breitere Informationen, sage ich mal, so ein bisschen genereller aufgestellt. Dann musste ich das einfach in der Hands-on-Area, während ich eh mega gestresst war, um genügend Shots zu kriegen, noch parallel ausprobieren. Und wer mein Video gesehen hat, der weiß, es ist etwas schief gegangen. Also die meisten Sachen,
die ich ausprobiert habe, haben gar nicht
geworkt. Und das Geile war, ich saß dann im Hotelzimmer am Schneiden, schreibt mir Kilian auf einmal, ey, yo, Felix, was fandest du eigentlich am geilsten bei Galaxy AI? Und ich antworte ihm einfach nur so, bei mir hat einfach gar nichts funktioniert. Ich weiß nicht mal wirklich, was alles neu ist. Und er so, oh, es ist eigentlich das Interessanteste an dem Gerät. Ja, aber das ist nicht mein Problem.
Da muss man auch sagen, das ist auch verwirrend bei Samsung. Also ich weiß auch nur relativ gut, was es da schon alles gab, weil wir halt wirklich für Samsung so Lernvideos produziert haben, wo wir alle Galaxy AI-Features vorgestellt haben. Deswegen sind die in meinem Kopf schon so richtig auswendig drin. Aber ja, das ist tatsächlich, gibt es da ja so viele Features. Das ist bei Samsung ja sowieso so eine Sache. Die probieren alles Mögliche an Features aus, hauen es quasi an die Wand und gucken, was hängen bleibt.
Das ist ja, und scheinbar ist der Bluetooth S-Pen nicht hängen geblieben. Aber gut, das ist eine andere Thematik. Um bei Galaxy AI erstmal noch zu bleiben. Ich finde auch, dass sie, also Apple hat sich ja mit Apple Intelligence schon wirklich hart aufs Maul gelegt. Das ist ja einfach so. Ne? Das ist einfach desaströser Launch eigentlich.
Ja.
Aber ich finde, eine Sache, die sie trotzdem besser hinbekommen haben als Samsung, ist, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, irgendwie halbwegs verständlich zu erklären, was da jetzt eigentlich passiert. Ich saß gestern in dieser Kino drin, 1,5 Stunden Präsentation, und es war so unstrukturiert und so wirr und so viele Buzzwords einfach hin und her geworfen aus diesem AI-Bereich, dass es selbst mir als Tech-Creator irgendwie schwer gefallen ist, genau zu definieren, was jetzt anders ist als vorher. Oder es gibt so einzelne Features, klar, aber für die ist es, also sie haben es so hingestellt, wie es wäre jetzt großer Paradigmenwechsel und bla. Und es ist die ganze Art und Weise, wie sie über das Gerät nachdenken, hat sich verändert. Aber im Endeffekt, ja, haben die das meiner Meinung nach nicht so gut hinbekommen zu zeigen, was das jetzt auf mein tatsächliches Leben für einen Impact haben soll.
Ja, vor allem verschwimmen bei Samsung auch die Grenzen im AI-Bereich. Also so unter dem Motto, man weiß nicht genau, was ist wirklich von Samsung und was ist eigentlich von Google. Ja. Das verschwimmt komplett. Ne? Also es gibt dann ja einige Features, die sind eigentlich von Google und die nutzt Samsung dann halt für sich und bereitet die auch nochmal auf in einer anderen Art und Weise. Und manche Features sind halt dann auch teilweise von Samsung selbst und das verschwimmt komplett ineinander. Also das kannst du eigentlich als Außenstehender kaum auseinanderhalten. Ist auch im Endeffekt natürlich egal, wenn du das Handy nutzt, juckt dich ja nicht, von wem das jetzt ist. Aber wenn du es jetzt so als Tech-Reviewer dir anschaust, ist es ja eigentlich schon relevant, wenn du die jetzt für irgendetwas lobst, ob das wirklich ein Samsung-Feature ist oder ob das eigentlich von Google ist. So, ne? Aber ja, das ist tatsächlich verwirrend.
Ich fand es auch witzig, dass sie gesagt haben, so, das ist jetzt unser neues Galaxy AI-Menü. Und du machst es auf und das Erste, was dieses wirklich schick gestaltete neue Feld dir unten anzeigt, ist Ask Gemini. Das steht dann da drin. Die so, das ist unsere neue Galaxy AI-Stelle und es steht direkt Gemini drin. Und denkst du so, also ist es jetzt Gemini einfach nur? Und ich so, nein, nein, das ist nicht einfach nur Gemini. Also schon erstmal, aber wir sind da so integriert, dass wenn Gemini merkt, dass du eigentlich Bixby fragen willst, was ja ein Teil von Galaxy AI ist, dann nutzt Gemini Bixby, um gemeinsam im Hintergrund Dinge auszuführen. Da war ich schon wieder raus. Das war mir dann so, was zum Aber die Idee ist zumindest so ein bisschen andersrum als bei Apple, habe ich das Gefühl. Bei Apple ist ja die Idee, Apple Intelligence übernimmt erstmal, wenn du Siri etwas fragst. Und wenn Apple Intelligence merkt, oh, ich komme an meine Grenzen, dann holen sie ChatGPT rein. Und sagen dir auch, hey, Moment mal, hallo, jetzt ist es ChatGPT. Und bei Samsung ist es eher so, dass sie prinzipiell erstmal auf Gemini zugreifen. Und wenn Gemini merkt, ey, hierfür brauche ich jetzt eigentlich eine tiefere Integration ins Betriebssystem hinein, jetzt will ich irgendwie mehr mit dem Gerät und mit den Daten auf dem Gerät interagieren, dann wechselt es in diesen Bixby-Mode rein. Also so ein bisschen andersrum. Also der Default ist Gemini und wenn es dann spezieller wird, dann Bixby. Und bei Apple ist es eher so, dass sie sagen, nee, nee, Default ist natürlich erstmal Apple Intelligence. Und wenn es dem zu kompliziert wird, dann ChatGPT.
Ja, und mein Lieblingsfeature ist aber bisher auch wirklich dieses Feature, dass du jedes Video einfach in Slow-Mo abspielen kannst. Das habe ich schon so oft, das habe ich so oft gern benutzt. Oder halt auch Fotobearbeitung, auch wirklich sehr nice auf den Samsung-Smartphones. Sowas ist, glaube ich, das, was man wirklich in der Realität am häufigsten nutzt. Zusammen vielleicht noch mit so Zusammenfassungsfunktionen. Du kannst ja auch alles Mögliche mit dem S-Pen dann auch in Kombination markieren, zusammenfassen lassen, übersetzen lassen. Also ich finde, der S-Pen, der schmiegt sich da auch wirklich geil in diese Features ein, weil er ein Tool ist, halt auch viel mit Text zu machen. Text zu kopieren, Text schreiben und zusammenmixen, umformulieren lassen, all sowas. Kann man schon ganz cool da mittlerweile machen.
Ja, ich finde es aber gerade deswegen interessant, dass sie sich dazu entschlossen haben, den S-Pen abzuspecken und das Bluetooth rauszunehmen. Ich fand die Reaktion darauf interessant, auch bei mir in den Kommentaren, weil ich dachte, dass es etwas ist, wo jetzt die meisten Leute sich eher aus Prinzip aufregen, so nach dem Motto, nimm mir doch keine Funktion weg, ich will immer nur mehr Funktionen, nicht weniger. Aber da waren echt einige Samsung-Nutzer dann auch bei mir in den Kommentaren, die sagen, ey, ich nutze das regelmäßig, ich kann jetzt dieses Gerät nicht kaufen, das ist Quatsch.
Ja, also ich meine, das ist auch wirklich so mit das Geile an dem S-Pen. Ich habe das auch schon gerne genutzt. Keine Ahnung, du bist mit Leuten unterwegs, stellst dein Handy irgendwo hin, nimmst nur den S-Pen und dann ist das dein Fernauslöser. Das ist eigentlich die geilste Funktion. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das jetzt ja auch nicht mehr ohne Bluetooth.
Das geht gar nicht mehr. Ja, der S-Pen hat noch eine Taste, aber die kann nur funktionieren, wenn der S-Pen in unmittelbarer Nähe zum Display ist und es dann so und so Zeichenmenüs und so ein Kram aufzumachen. Aber eine tatsächliche Verbindung zwischen dem S-Pen und dem Gerät über längere Distanz existiert nicht mehr.
Ist der denn jetzt dünner geworden? Das würde mich interessieren, weil
der S-Pen?
Ja, weil der müsste ja dann irgendwie dünner geworden sein oder leichter oder kleiner oder so. Also wenn die da irgendwas rausnehmen, oder meinst du, das hat nur Kostengründe, dass sie?
Ich glaube, das hat nur Kostengründe. Also ich habe jetzt in meiner Muscle Memory nicht so hardcore die Abmessungen des S-Pens eingespeichert, dass ich beim ersten in die Hand nehmen dir direkt hätte sagen können, ob der jetzt dünner ist oder nicht. Aber er ist mir jetzt nicht als signifikant geschrumpft oder so aufgefallen. Also für mich als, sag ich mal, nicht Hardcore-Samsung-User, war es einfach ein S-Pen wie immer.
Ja.
Also außer halt, dass die Funktion fehlt.
Der war auch bisher schon ziemlich dünn. Also ich habe mir das beim S24 Ultra auch gedacht, wow, der ist schon echt klein und dünn. Und weil der nimmt ja dann immer in deinem Gehäuse auch Platz weg. Also ich könnte ja schon nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, so okay, dafür haben wir so und so viel mehr Akku in deinem Gerät. Aber wenn das halt gleich groß ist, dann fühlt es sich natürlich einfach nur nach einem Downgrade an.
Ja. Ich glaube, sie machen halt so dünn, um halt noch genügend Platz für Akku und Kram zu haben. Sie sind ja jetzt auch nicht auf Silizium-Carbon und Zeug gegangen, sondern haben auch in diesen Jetzt hängt das Granola an meinem Hals fest, sorry. haben auch für diese neuen flacheren, also ist ja nur etwas flacher, etwas kompakteren Geräte die Akkugröße gleichgelassen. Und haben dann nicht diese großen Sprünge mitgemacht, die viele Geräte von der Konkurrenz zurzeit machen, außer Apple. Und ich glaube, da könnte man sich einen dickeren S-Pen eh nicht leisten. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie den irgendwann einfach komplett rausschmeißen. Einfach weil sie sagen, nee, eigentlich brauchen wir den Platz im Gerät. Aber dann steigen denen die User, glaube ich, wirklich komplett aufs Dach. Also die Hardcore-User, die den
S-Pen ja, ich glaube, vorher würden sie einfach noch eine Ultra-Version, also eine weitere Ultra-Version vielleicht machen, ohne S-Pen.
Genau, und dann können sie irgendwann sagen, die ohne S-Pen hat sich besser verkauft, deswegen streichen wir die mit
S-Pen jetzt raus. Oder sie machen das so wie bei den Tablets. Früher waren ja die S-Pens auch im Tablet-Gehäuse drin. Das ist ja mittlerweile bei Samsung nicht mehr so, sondern du bekommst den S-Pen einfach nur als Zusatz und der klippt dann so magnetisch hinten dran. Ja, und je nach Case
ist nicht praktikabel.
Nee, aber wenn du halt so weit bist, dass du sagst, so eigentlich würden wir es rausnehmen und dann gibst du halt den Leuten, die wirklich auf ein S-Pen aus sind, noch die Option, den zumindest separat noch mitnehmen zu können. Kann ja schon irgendein cleveres Case dann noch geben, wo der irgendwie mit reinkommt. Besser als eine Technologie, die seit Jahren aufwendig entwickelt haben, dann komplett über Bord zu werfen. Die Software ja, und alles ist ja da, ne? Also.
Ja, gut. Aber unabhängig vom S-Pen würde ich jetzt einfach mal sagen. Alter, dieses Granola ist echt hartnäckig.
Felix am Limit seiner Kapazitäten um 6 Uhr morgens in San Jose.
Warte, ich muss das Granola runterspülen mit meinem Double Shot
Energy. Prost Tee, ja. Ich trinke auch gerade noch das Friesen hier. Es ist gerade echt so ein bisschen wie gemeinsam frühstücken. Das ist schön.
Das ist schon sweet auch irgendwie. Nur, dass das bei dir halt nicht morgens ist, sondern nachmittags.
Ja, aber es ist auch Teezeit. Du kannst es zum Frühstück und nachmittags trinken. Passt perfekt. Ja.
Nee. Alles in allem, worauf ich hinaus wollte, ist, die S25-Serie wirkt auf mich in vielerlei Hinsicht zwar jetzt nicht krass revolutionär und die haben alles über den Haufen geworfen und bla. Trotzdem habe ich jetzt, abgesehen von der Akku-Thematik, wo man vielleicht sagen kann, ey, da hängen sie dann der Konkurrenz ein bisschen hinterher, weil da jetzt im Android-Markt wirklich Druck auch entsteht dieses Jahr, haben sie eventuell die Chance, mit dem S25 Ultra jetzt bereits im Januar das Android-Smartphone des Jahres vorgestellt zu haben. Weil ganz ehrlich, die Performance ist insane. Sie haben wirklich den schnellsten Smartphone-Chip der Welt drin, haben eine viel bessere Kühlung jetzt drin, damit er auch länger seine Performance halten kann. Dieses Display ist einfach so fucking geil mit dieser entspiegelten Oberfläche. Es ist für mich wirklich so, als ob sie das Konzept eines OLED-Panels nochmal aufs nächste Level gehoben haben, weil du halt die Schwarzwerte andauernd siehst. So bei den meisten OLED-Panels wird dir der krasse Schwarzwert erst bewusst, wenn du in einer dunkleren Umgebung bist, sage ich mal. Weil du ja sonst immer zumindest so leichte Spiegelungen auf dem Display hast, die so ein bisschen davon ablenken. Das fällt einem vielleicht nicht unbedingt auf, wenn man den direkten Vergleich nicht hat. Aber sobald du dieses Samsung-Panel dann da mal in deinen Händen gehalten hast, ist es schon krass, in wie viel mehr Situationen das einfach knallt. Finde ich schon sehr geil. Dazu natürlich Quad HD, 120 Hertz, die Stars, blimblimblum, alles, was wir da von Samsung kennen. Und die Kamera-Upgrades taugen mir persönlich auch. Sie haben nämlich genau das gemacht, was ich mir eigentlich vom iPhone schon so lange wünsche, dass sie mit allen Linsen auf 50 Megapixel gehen und diese Fähigkeit, die dadurch entsteht, wirklich ausnutzen und auch sagen, ja, du kannst auf jeder Linse in 8K filmen. Das geht. Du kannst in Ultraweitwinkel 8K filmen, in Lock, du kannst mit der Hauptkamera of course, du kannst aber auch mit der 5-fach-Zoom-Kamera, nur diese 3-fach-Zoom-Kamera, die im Ultra noch drin ist, die verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz, die soll eigentlich die Lücke schließen zwischen der Hauptkamera mit 1-fach und der 5-fach-Zoom-Kamera, aber dadurch, dass sie nur 10 Megapixel hat, kannst du halt auf ihr weder 8K filmen, noch hat sie wirklich so einen krassen Detailvorteil bei Fotos, also irgendwie, die ist einfach noch mit drin, damit es ein Ultra-Gerät ist. Aber ansonsten, ja, für Filmmaker eigentlich ganz geil. Ich bin saugespannt, das auszuprobieren, weil meine Befürchtung, die ich aktuell noch ein bisschen habe, so sah es zumindest bei der Keynote auf der großen Leinwand aus, ist, dass das Log-Profil die Bildschärfung nicht ganz los wird. Also, dass dieses, was Smartphones so klassisch machen, dass sie das Bild analysieren und dann so eine leichte Schärfung irgendwie drauf packen, dass das im Log-Profil vielleicht mit drin ist. Das feiere ich eigentlich an dem iPhone-Log-Profil so sehr, dass dann das Bild endlich weich und natürlich wird und du es dann halt wirklich wie eine richtige Filmkamera verwenden kannst. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann mit dem Samsung verhält. Ich werde es aber ausprobieren. Bin jetzt aber vorsichtig optimistisch, dass es wirklich eine sehr nice Nummer wird, mit diesem Ding zu filmen.
Ja, also ich finde es unterm Strich auch sehr nice, dass der Prozessor sich ja durchs komplette Lineup durchzieht. Ne, also ich glaube, es gab das auch schon mal, dass dann das Ultra irgendwie einen anderen Prozessor hatte als das Nicht-Ultra. Das ist jetzt alles der neue 8 Elite von Snapdragon. 4 Galaxy.
Wichtig. Ich habe sogar genaue Infos dazu, aber lass mich das rausgucken. Ich glaube, die CPU ist 150 Megahertz höher getaktet. Das hatten wir hier gestern noch in der Gruppe, wurde es hier noch geteilt. Ja, 150 Megahertz mehr CPU und 100 Megahertz mehr GPU. Also schon so eine leichte Übertaktung ist auf jeden Fall am Start. Das schiebt dann auch noch mal ein bisschen die Benchmark-Scores an.
Ja, damit dann 4 Galaxy ganz oben steht. Was mir jetzt aufgefallen ist, hier gerade im ich habe hier gerade mal so einen Vergleich aufgemacht. Und man sieht, dass das Gerät halt auch günstiger geworden ist.
Günstiger? Ja, also der UVP ist identisch zum Vorjahr.
Oder liegt es daran, was ich hier gerade für eine Farbe ausgewählt habe? Also jetzt hier auf der Samsung-Website steht, dass das S24 teurer war. Aber who knows? Vielleicht ist auch die haben die Special-Preise.
Das deckt sich nicht mit meinen Informationen. Also scheinbar soll der Preis gleich geblieben sein auf allen Modellen. Also zumindest genau, hier der UVP. Steht jetzt 1449 aber UVP ist bei Samsung ja eh.
Euro fürs S24 Ultra.
Das ist eigentlich. S25 Ultra. Ja, UVP ist eh eigentlich so Quatsch, weil jetzt am Anfang, wo der UVP noch gilt, in Anführungsstrichen, gibt es halt so 5 Millionen Pre-Order. Aktionen, wo du dann irgendwie noch Kopfhörer hinzukriegst oder irgendwie gratis Upgrade auf den doppelten Speicher und so ein Kram. Also ist der UVP eigentlich jetzt auch schon Quatsch. Und sobald diese Aktionen aufhören, greift dann der Markt ein und macht die Straßenpreise günstiger, wenn du es dann in irgendeinem Online-Shop oder Mediamarkt oder so ein Kram kaufst. Also irgendwie ein UVP anzugeben bei einem Samsung-Gerät ist ja, zeigt allerhöchstens eine Tendenz.
Das S24 Ultra, das kostet ja nur noch 860 Euro.
S24 Ultra? Das ist ein krasser Deal. Das ist wirklich, das ist sau viel Handy für das Geld.
Ja, und das ist vor allem fast die, also nicht ganz, aber fast die Hälfte vom UVP. Nach einem Jahr. Das ist schon krass. Also jetzt, so ein, ganz ehrlich, so ein S24 Ultra, mich hat auch letztes Jahr ein Freund von mir gefragt, er würde sich gerne ein Android-Smartphone holen, was soll er holen? Vor einem Jahr habe ich zu ihm gesagt, hol dir S23 Ultra. Weil ganz ehrlich, das Ultra-Modell vom Vorjahr ist immer wirklich eine nice Option. Also für 860 Euro, was du da auch alles bekommst, das ist schon, nicht schlecht. Ja.
Gut, lass uns mal über die Dinge sprechen, die ich hier vor Ort so ein bisschen noch sehen konnte. Ich saß ja zum Beispiel einmal in der Kino drin, da ist mir eine Sache aufgefallen. Es gab so einen kurzen Slide, den sie gezeigt haben, wo sie, glaube ich, darüber geredet haben, dass sie gar keine Geräte mehr machen, sondern nur noch ein AI-System anbieten wollen und die Geräte sind nur noch Teil des AI-Systems und alles ist Galaxy AI und es geht gar nicht mehr um das Smartphone, sondern eigentlich nur um AI und das Smartphone hast du halt, damit du nicht in die Luft tippen musst, um die Galaxy AI zu nutzen. Also sie lehnen also sich glaub, da schon ganz sehr, ehrlich, sehr
Samsung
hart rein
ist schon
in
sehr auf
Marketing.
Galaxy AI abgegangen, weil es hat sich ja, glaube ich, auch echt gut verkauft, als es rausgekommen ist.
Ja. Und die haben mit uns die Info geteilt, das S24-Serie war die schnellste S-Serie jemals, um in Deutschland 1 Million Verkäufe zu erreichen. Also sie haben noch nie so schnell 1 Million Geräte verkauft wie mit dem S24.
Ja.
Also kann man sagen, was man will, aber sie sind erfolgreicher denn je mit den Sachen. Sie gewinnen auch an Marktanteil und so, was schon auch eine Kunst ist für eine Firma, die so riesig ist wie Samsung und gleichzeitig aber auch scheinbar diese ach so verhasste Apple-Strategie wählt, von wegen, ja, wir machen das Design nicht jedes Jahr neu und ja, gut, vielleicht haben die anderen jetzt schon diese krassen Akkus aber und Schnellladen und so, aber wir machen da erstmal langsam und so, dass sie es trotzdem schaffen, sich so krass im Markt zu etablieren und da so ein Standing auch immer noch weiter zu vergrößern, ist schon beachtlich.
Ja, vor allem profitieren die halt auch sehr davon, dass halt Apple gerade, was das KI-Thema angeht, so heftig zurückfällt. Weil ich glaube, es gibt dann halt viele Leute, die dann halt sagen so, ja, die wollen gerne eher so ein Smartphone kaufen mit einem gängigen Namen. Und es gibt ja auch viele Geräte, die nicht in so einer großen Stückzahl verkauft werden, die aber teilweise bessere Specs haben. Ne? Aber ich glaube, es gibt eine große Kundschaft, zum Beispiel in Deutschland, die sagen so, ja, mir ist es jetzt gar nicht so wichtig, dass das Smartphone wirklich das allerbeste ist, was man gerade kriegen kann, was irgendwelche Akku-Themen und so weiter angehen. Die wollen einfach einen soliden Namen kaufen, dann kommt eigentlich nur noch Google, Samsung und Apple in Frage. Und wenn wir dann weiter in die Tech-Bubble gehen, wir wissen dann, okay, es gibt noch sowas wie OnePlus, Oppo oder sonst was, die halt nicht in erster Reihe stehen, die nicht jeder kennt, aber die halt dann häufig bei der Hardware noch mal ein bisschen einen draufsetzen.
Ja, und Samsung hat halt auch ein riesen Netzwerk. So, wenn du jetzt irgendwie in deinen lokalen Telekom- oder Vodafone-Laden reingehst und sagst, ja, ich will jetzt halt irgendwie ein neues Gerät für meinen neuen Vertrag, dies, das, bliblablub, dann haben die dafür halt die Deals am Start. Also, ich glaube, da verkaufen die auch viele Geräte drüber. Aber gut, worauf ich hinaus wollte. Die hatten dieses Slide so, dass jetzt alles irgendwie Galaxy AI ist und bliblablub und was es so alles für Geräte gibt, die da rein connecten. Und auf dieser Slide haben sie ein Triple Fold Handy angeteasert von Samsung. Sie haben es nicht Triple Fold genannt, er hat es auch namentlich angesprochen. Er meinte, es ist ein Multifold. Das ist die Bezeichnung, die Samsung dafür wählt. Also jedes faltbare Gerät, das mehr als ein Scharnier hat, ist in Samsung-Sprech jetzt ein Multifold. Und das sah wirklich genauso aus wie das Huawei-Ding. Also man hat die Details oder so an dem Gerät jetzt nicht erkennen können. Das war jetzt so ein bisschen versteckter noch, sage ich mal. Also es war eher wie so ein Symbol von dem Gerät. Aber es ist schon definitiv exakt derselbe Ansatz, den Huawei gewählt hat für das Mate XT. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, weil so geil das Mate XT auch ist und mit seinem faltbaren Design und wie faszinierend das ist, die haben schon auch viele Probleme. Die haben ja einen riesigen Chip zum Beispiel drin, ich weiß jetzt nicht genau, auf wie viele Nanometer die noch rumhängen, aber definitiv nicht auf einem 3 Nanometer vor Galaxy Snapdragon Chip. Da könnten die eventuell dieses Jahr noch einen Banger raushauen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Sie haben auch ihre Vision Pro wieder dabei gehabt. Ich weiß gar nicht mehr.
Aber die durfte niemand aufziehen, ne?
Die durfte niemand aufziehen. Ich habe sie mir aber angeschaut aus Nah, also man konnte relativ nah an so ein Ausstellerstück davon rangehen. Boah, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Project Muhan oder so. Das habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ist ja auch wurscht. Also das ist auch so ein Vision Pro-Type-Device von Samsung, das sie gemeinsam mit Google entwickeln, wo so ein Google Mixed Reality Betriebssystem drauf läuft, das dann auch irgendwann noch das Licht der Welt erblicken soll für den normalen Kunden. Aber jetzt habe ich halt dieses Gerät mal aus Namen gesehen und ich fand, es sah sehr vielversprechend aus. Auch ein hochwertiges Design, sehr an Vision Pro angelehnt, aber trotzdem sein eigenes Ding und vor allem auch macht es nicht dieselben Fehler wie die Vision Pro. Es wirkt leicht durch die verwendeten Materialien und durch den Aufbau. Es wirkt auch so, als ob sie die, diese ganzen weichen Elemente am Kopfband und so positioniert hätten, dass es wirklich auch bequemer sein wird als die Vision Pro. Trotzdem wirkt es noch sehr hochwertig. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Ding wird.
Ja, ich glaube, das hängt aber wirklich voll von der Software ab. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich im Endeffekt die Achillesferse. Und da weiß ich nicht, ob die da so viel Gas geben wie Apple, weil eigentlich hat Apple ja schon sehr viel Gas gegeben. Mhm. Die haben quasi all ihre Entwickler so gefühlt da hinten das Thema reingeschoben. Ich weiß nicht, ob da bei Google und Samsung dann so viel Kapazitäten dafür verfügbar stehen. Aber man kann natürlich sagen, die können aus den Fehlern lernen, die Apple gemacht hat. Und diese Dinge, also die guten Dinge übernehmen und klauen und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, dann halt verbessern. Und da hatte jetzt natürlich Apple dann einfach den ersten Schritt gemacht und den haben die sich halt gespart. Also kann sein, dass sie dann dadurch auch mit ein bisschen weniger Manpower zum Ziel kommen.
Ja. Sehr gut. Und dann gab es noch das Edge, ne?
Ja, das bitte, lass uns über das Edge sprechen. Edge.
Also, wir wussten alle, dass es kommt. Es wurde uns auch am Tag vorher schon bestätigt, was ich witzig fand. Also, man hat es ja über die Gerüchte und so schon mitbekommen, dass Samsung wohl jetzt auch an einem ultradünnen Smartphone arbeitet. Und da wieder so ein bisschen die Strategie fährt, so nach dem Motto, die Gerüchteküche sagt klar, es kommt ein iPhone 17R. Ja, dann müssen wir schneller fertig sein mit unserem dünnen Galaxy. Es ist noch nicht fertig. Egal, wir packen es hier als Teaser mal ins Announcement schon mit rein, damit wir hier unsere Fahne in den Boden stecken können und sagen können, guck mal, wir hatten es zuerst. Und es kommt dann in ein paar Monaten irgendwann das Gerät. Aber den Teaser haben sie schon ganz cool gemacht, weil es war halt erst dann so ganz am Ende nach der Keynote, da lief schon so ein Abspann auf der Leinwand, so nach dem Motto, Keynote ist jetzt vorbei. Und als der Abspann durch war, da kam dann auf einmal noch dieser Teaser. Wie gesagt, wir wussten alle, dass es irgendwie kommt. Irgendwie hatten die meisten im Gefühl, dass es halt irgendwie sowas wie S25 Slim oder so heißen wird. Aber sie haben es jetzt halt echt S25 Edge genannt. Und das finde ich schon ein krasser Move, weil in meinem Kopf und ich glaube in dem Kopf von vielen ist halt dieses Galaxy Edge Branding noch total verbunden mit diesen ganzen Geräten, die diese abgerundeten Display-Ränder hatten. Und ich weiß, dass sie eine Zeit lang echt im Hype waren, aber es gibt ja gute Gründe, warum Samsung das nicht mehr macht, weil es halt voll aus der Mode gefallen ist. Und ich hatte bisher eigentlich den Eindruck, oder hätte jetzt so, wenn ich fürs Marketing bei Samsung zuständig gewesen wäre, hätte ich dann gesagt, so gut, dieses Gefühl wird sich wahrscheinlich auch auf dieses Branding übertragen. Das Edge aus der Mode gefallen ist, dass Edge etwas ist, das irgendwie der Vergangenheit angehört. Aber Samsung ist offensichtlich der Ansicht, dass es so einen Retro- oder Nostalgie-Feeling oder so irgendwie noch abholt und irgendwie da so ausreichend mit drin steckt, dass es die richtige Entscheidung ist, dieses Branding zurückzuholen. Und das für ein Gerät, das weit und breit kein abgerundetes Display hat.
Ja, also ich habe das auch nicht ganz verstanden. Vor allem ist es ja wirklich, finde ich, fittet der Name auch nicht 100%. Oder würdest du sagen, dass Edge auch ein Begriff dafür ist, dass etwas besonders dünn ist?
Ja, Edge ist ja eigentlich
Übersetzen wir das einfach mal ganz plump. Edge auf Deutsch.
Ja, es ist so Ecke, Kante.
Rand.
So Rand, ja. Es ist halt so, das Gerät ist natürlich cutting edge irgendwie, weil es hochmoderne neue Technik irgendwie ist, dies, das. Und vielleicht war das auch damals so ein bisschen die Herangehensweise, warum man die Geräte mit den abgerundeten OLED-Screens Edge genannt hat, weil man sagt, das ist jetzt die Cutting-Edge-Technologie. Aber da die Geräte ja halt eine abgerundete Kante hatten und du das dann damit in Verbindung bringst, das Wort, ist es schon darauf halt irgendwie sehr bezogen. Aber gut, haben wir jetzt bei Apple ja auch gesehen, dass sie kein Problem damit hatten, iPad Air als Marketingname weiter für das dickste iPad im Lineup zu verwenden. iPad 10 ist noch dicker, aber ne? Das ist so, die Zweckentfremdung eines ursprünglich mal eingeführten Marketingbegriffs ist da jetzt noch nicht zum ersten Mal passiert. Und dann haben sie sich vielleicht gedacht, ja, okay, nee, wir sagen einfach, es ist Cutting Edge oder ja, es ist so kantig und dünn, dass man das dann wieder verwenden kann als Begriff.
Vor allem ist es ja eigentlich nicht Cutting Edge, ne? Weil es müssen ja schon gewisse Abstriche gemacht werden, damit es so dünn sein kann. Also,
weißt du, wir werden es sehen. Ich bin saugespannt. Ein paar Details wurden schon dazu gesagt. Also scheinbar soll es auch einen 200-Megapixel-Kamerasensor haben, was ich mutig finde. weil du dadurch natürlich, also ich meine, beim Ultra funktioniert das, weil du halt wirklich die Bautiefe hast, um da dann einen wirklich sehr großen Sensor zu verbauen. Bei dem Edge weiß ich nicht, ob sie den Sensor dann nicht ein bisschen schrumpfen müssen, um das hinzubekommen. Und dann ist 200 Megapixel ganz schnell eher ein Nachteil als ein Vorteil. Würde es vielleicht mehr Sinn machen, auf 50 Megapixel zu gehen oder so. Sie haben immer noch zwei Kameras, anders als es wahrscheinlich beim iPhone R sein wird. Das soll ja nur eine Kamera bekommen. Ich hoffe, dass die zweite Kamera beim Galaxy Edge ein Ultraweitwinkel ist, weil, ich weiß nicht, ich habe mich so daran gewöhnt, so einen Ultraweitwinkel im Handy zu haben. Das ist ganz schwer wieder loszulassen. Ja, und ansonsten können wir alle gespannt sein, wie groß der Akku im Endeffekt wird. Die Gerüchte streiten sich noch drüber, ob es Silizium-Carbon wird oder nicht. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass es Silizium-Carbon sein muss, um so ein dünnes Gerät möglich zu machen. Apple soll aber Gerüchten zufolge auch das iPhone 17 Air ohne Silizium-Carbon machen. Und 100% sich nur auf die Effizienz von den neuen 3-Nanometer-Chips verlassen. Ich bin gespannt.
So, ich erprobe mich jetzt mal in den Dad-Jokes, denn jetzt kommt der Switch zur Switch. Leute, Switch 2 wurde vorgestellt und es kam...
Das Cringe bis über den Atlantik. Ah, okay, let's go.
Ich erprobe mich halt noch.
Nee, ist okay.
Die Switch 2 wurde vorgestellt, Leute. Und ich muss sagen, ich habe es sehr gefeiert, weil wir ja im letzten Crewcast noch lange über diese Maus-Thematik gesprochen haben und wir mal sowas von auf dem richtigen Weg da lagen oder richtig geraten haben. Und ich fand es sehr satisfying in diesem Video. Es gab ja bisher einfach nur nochmal, um euch abzuholen, ein Trailer-Video von Nintendo, wo sie halt so gezeigt haben, was alles neu ist. Ich fand dieses Video übrigens sehr nice gemacht, weil man so richtig mitgenommen wurde, wie Bauteil für Bauteil verbessert wurde. Ein bisschen wack fand ich, dass sie es im Endeffekt mit der Switch 1, also mit der, nicht mit der OLED-Switch, sondern mit der LED-Switch quasi verglichen haben. Das war so ein bisschen so, ja, come on, also eigentlich gibt es noch eine OLED. Aber nichtsdestotrotz war das Video ziemlich nice gemacht und ja, hat einen schon Bock, also mir hat's Bock gemacht auf die Switch 2 und es gab dann in diesem Video diesen einen Moment, wo diese jetzt eher größeren und abgerundeteren Joy-Cons dann in so einen, ja, in so eine Halterung reingesnappt sind. Ich meine, dass es magnetisch ist und da sind dann halt so diese, ja, diese Gummidinger drunter, damit man das richtig über den Tisch schieben kann. Also es gibt dann wie so einen kleinen Untersatz, wie so einen kleinen Anhänger, wo man dann diese Switch-Joy-Cons dann reinsetzen kann, um die dann halt besser zum Beispiel über den Tisch ziehen zu können. Und dann gab es danach noch einen Shot, wie diese beiden Joy-Cons so über den Tisch gewandert sind. Und das hat schon sehr eindeutig darauf schließen lassen, dass das eine Mausfunktion ist.
Ja. Mir haben auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie fanden, dass es mit dem Bändel, der hinten an diesem Ding noch dran ist, wo die Joy-Cons reingesnappt sind,
auch wie eine
dass
Maus
sie dann aussah. Optisch auch an eine echte Maus, also als Tier, das Tier-Maus erinnert hat, wie die dann da so rüber
mit dem Boden dann da geschlittert
sind. Also das war schon super cool gemacht, muss man echt sagen. Sie haben nicht gesagt, dass es eine Maus ist, aber sie haben wirklich mit allem, was geht, darauf hingedeutet, ey, das wird ein Maus-Feature sein. Und ich find's krass, dass es immer noch so online so ein, zwei Leute gibt, so die aus der Commentary-Szene auch, die so meinen so, ah, ich weiß nicht, ich würde das erst als Maus bezeichnen, wenn es wirklich confirmed ist. Come on! Es ist confirmed. Es ist basically confirmed. Das wird auf jeden Fall eine Maus und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es machen. Ich find's krass, dass sie sich trotzdem noch super viel Raum für die eigentliche Nintendo Direct gelassen haben. Gerade dieser mysteriöse Knopf, der, wo wir auch schon drüber diskutiert haben, was der machen wird, der hat nicht mal ein Symbol drauf in den ganzen Renderings jetzt. Und es würde mich nicht wundern, wenn es daran liegt, wenn es nicht daran liegt, dass da kein Symbol in der finalen Switch drauf sein wird, weil ein Button, den du nicht bezeichnest, ist immer eine schlechte Idee. Also irgendwie ein Symbol musst du eigentlich drauf machen. Sondern ich glaube eher, dass es daran liegt, dass sie noch nicht sagen wollen, was der Button macht und ihn deswegen in allen Bildern und Animationen bisher absichtlich freilassen. Also das, die sind schon Meister der Spannungskurve, muss man auf jeden Fall lassen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es wird. Allgemein habe ich mich natürlich sehr gefreut zu sehen, wie nah Rudi und ich mit unserer Leak-Switch dann am finalen Design dran gewesen sind. Und das auch dieses, wie dann die Joy-Cons in die Seite reingesnappt sind, das sah ja in unserer Animation fast identisch aus, da habe ich mich dann richtig gefreut. Werden wir dann sehen, wie es genau wird. Krass fand ich diesen Mario Kart Teaser auch. Ich muss ja sagen, so in meiner Reaction war ich zunächst erstmal etwas enttäuscht, was die optische Qualität von diesem Mario Kart angeht.
Ja,
das muss ich sagen,
ging mir auch so. Ja.
Ich habe es mir jetzt aber noch wirklich sehr oft angeschaut seitdem und bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Bitrate von dem Video diese Mario Kart Footage wirklich bis ins Nirvana eingestampft hat. Also es wird auf jeden Fall besser aussehen als in diesem Teaser-Trailer. Wie gut genau, das werden wir dann sehen, wenn es da ist. Aber ich glaube, man kann schon mal mit Sicherheit sagen, dass zumindest Mario Kart nicht dieses optische Ultrafeuerwerk wird, was ich mir so ein bisschen erhofft habe. Wird wahrscheinlich trotzdem besser aussehen als Mario Kart 8. Sehen wir dann, wenn es uns mal in der vernünftigen Auflösung und Bitrate gezeigt wird. Umso mehr habe ich mich dann jetzt in letzter Zeit damit beschäftigt, was wir inhaltlich bei diesem Mario Kart gesehen haben. Weil ich glaube, dass es es könnte wirklich sehr witzig werden. Also es gibt ja diese Open-World-Theorie, dass es ein Open-World-Mario Kart werden wird. Keine Ahnung. Könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass wir 24 Spieler haben werden. Und das weiß man nicht nur wegen den 24 Startlinien, die man gesehen hat, sondern besonders krasse Detektive haben einfach mal Frame für Frame geguckt, welche Charaktere sie alle in diesem Teaser-Trailer sehen konnten. Und auch wenn nie mehr als 16 Fahrzeuge gleichzeitig im Frame zu sehen waren, hat man doch, wenn man sagt, okay, den Charakter habe ich jetzt einmal gesehen, den Charakter habe ich jetzt einmal gesehen, den, wenn man so eine Liste quasi führt, hat man in diesen zwei Shots, die in dem Teaser drin waren, insgesamt 24 unterschiedliche Charaktere auf der Strecke zählen können. Und das ist dann halt auch wieder sowas, da muss ich sagen, dafür feiere ich Nintendo, dass sie da so ins Detail gehen, weil das passiert ja nicht zufällig. So, wenn du den Shot einfach so machst, wie er optisch schön aussieht und fertig, dann ist ja sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie so 23 verschiedene Charaktere zeigst oder halt weniger oder wie auch immer, aber dass die wirklich sich die Mühe gemacht haben, dass nie ein Fahrer so irgendwie so verdeckt wird oder so, dass es nicht geht, sondern wirklich gesagt haben, nee, wir wollen, dass 24 einzelne Charaktere erkennbar sind. Das feiere ich dann schon wieder, dass man da so ins Detail geht und da die kleinen Informationen für die Fans damit einstreut.
Ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir auch schon noch ein paar mehr Infos gewünscht. Ne? Also so,
oh,
es war jetzt auch nicht so, dass Nintendo da jetzt super viel preisgegeben hat. Also es war ja auch nur ein optischer Reveal. Also es gab ja jetzt auch keinerlei Infos zur Hardware. Es gab eine Slide, wo gesagt wurde, dass die Switch 1-Spiele quasi weiterhin kompatibel sein werden, bis auf irgendwelche Ausnahmen. Also das fand ich schon mal ganz gut, aber viel mehr war das ja im Endeffekt nicht.
Ja, ja, auf jeden
Deswegen
Fall.
Deswegen werden wir uns hier noch weiterhin...
Das ist ein Teaser, der soll Bock auf mehr machen und das hat er auf jeden Fall.
Ja, der Teaser soll eigentlich erstmal bestätigen, ja, die ganzen Leaks hatten ja recht. Hier, guckt, so sieht das Ding aus.
Nervt uns jetzt so bitte nicht weiter. Vorstellen. Ihr kriegt dann mehr Infos in 3 Monaten und jetzt nervt nicht mehr.
Ja.
Oh, das ist noch das so lange hin.
Das hat mich auch erstmal voll verwirrt, dass die da diese amerikanische Schreibweise hatten. Ich dachte so, es kommt im Februar, aber nein, es war 2.4., aber die haben 4.2. geschrieben, Mann.
Ja, auf dem Nintendo US-Channel schon. Wenn du das Video auf dem deutschen Channel guckst, dann steht 2.4. dran. Also da haben sie dann das Datumsformat angepasst.
Kompliziert alles. Ja, aber ich glaube, wir sind hyped und ich muss sagen, aber dieses Thema, alles mit der originalen Switch zu vergleichen, das hat mich Also der erste Moment war schon so, dass du wirklich gehypt warst vor diesem Trailer und danach dachte ich mir so, eigentlich eine schwache Nummer von Nintendo. Dass sie es halt alles mit der, also mit einem...
Aber was denn alles? Du meinst jetzt diesen Shot am Anfang, oder wie? Ja, da, wo also, die Switch sich verwandelt. Ja,
ja genau. Also das ist ja, halt, es ist ja quasi der Vergleich, oh, das Display ist größer geworden. Oh, die Joy-Cons sind größer geworden. Oh, die Display-Ränder sind geringer geworden. Das ist ja eben dieser Effekt, der am Anfang erzeugt wird. Und eigentlich ist der kompletter Quatsch.
Ja, die Ränder waren beim OLED dünner. Aber das ist, kannst du es ihnen übel nehmen? So hättest du als Marketingchef gesagt, so, und hier machen wir jetzt die Animation, wo wir zeigen, dass die Ränder dicker werden.
Ja, ist schon ein guter Punkt, aber ich bin ja jetzt gerade kein Marketing-Typ bei Nintendo, deswegen bin ich scheiße.
Und, ja, das können wir dann machen in unseren Videos, da können wir die verschiedenen Switch-Modelle genau so nebeneinander halten, wie wir das wollen. Aus marketingtechnischer Sicht finde ich das sehr nachvollziehbar, dass man da die erste Switch genommen hat. Auch wenn ich es jetzt nicht gutheißen möchte, aber es hat mich nicht überrascht, sagen wir es mal so.
Aber was würdest du denn sagen jetzt, weil ich habe schon viele negative Artikel und so auch nach dem Trailer gesehen. Also ich glaube, wir sind jetzt schon angetan von der Switch, aber ich glaube, damit sind wir jetzt, also es sind jetzt nicht alle angetan, also es sind schon auch einige eher so abgefuckt. Wenn du mal nach Switch 2 googelst, findest du auch einige Artikel mit Experte erinnert an größten Nintendo-Flop. Droht das Wii U-Szenario? Also es gibt schon viele negative Headlines zu dieser Switch
2. Das ist komplettes Ragebaiting. Also es wird auf keinen Fall ein Wii U-Szenario. Niemals. Ja, alle Fehler, die sie mit der Wii U gemacht haben, vermeiden sie hier. Erstens, der Name sagt eindeutig, dass es ein Nachfolger ist. Es hat bei der Wii U viele Käufer sehr verwirrt, dass man dachte, das ist jetzt nur dieser neue Tablet-Controller, den man sich irgendwie für die Wii kaufen kann. Okay, keine Ahnung. Ja, das haben sie schon mal komplett rausgecancelt, indem sie sagen, hier zwei, das versteht wirklich jeder, das ist jetzt das Nachfolgegerät. Ja, also das Problem haben sie schon mal vermieden. Sie haben es auch vermieden, alles auf ein Gimmick zu setzen, das wirklich jedem aufgedrückt wird, das dann aber bitte von jedem Spiel verwendet werden soll, aber dann nicht von jedem Spiel verwendet wird und dann ist es irgendwie ständig unnütz und im Weg, also wie dieser Tablet-Controller halt war, sondern sie haben gesagt, nein, wir bauen auf das auf, was erfolgreich war, auf den Formfaktor, der erfolgreich war und das macht hier auch wieder Sinn. Gleichzeitig nehmen sie eine ihrer stärksten Marken in Mario Kart, um das Ding zu launchen, wissen genau, was sie damit machen. Wenn das in Handel kommt und die Leute fangen an, 24 Spieler Online-Battles mit dem Ding zu machen und die ganzen Streamer zocken das und also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das dann kein Hype auflösen wird. Das ist halt jetzt, die Leute, die da jetzt irgendwie frustriert rausgehen, die gucken halt nicht weiter über den Tellerrand, außer, oh, es ist immer noch die Switch. Das ist so ein bisschen... Ja, das war eigentlich fast so wie die Leute, die dann sagen, ja, Design hat sich beim Galaxy nicht geändert, kompletter Flop. Und dann steppt Samsung rein und verkauft wieder so schnell 1 Million Geräte wie nie zuvor. Weißt du, das ist halt, zum Nörgeln findest du immer irgendwas, aber wenn du die dann mal in die Position stellen würdest und sagen würdest, ja, okay, was hättest du dann jetzt anders gemacht? Dann kommen auch nur so quatschige Ideen wie, ja, mach halt noch einen zweiten Display zum Ausfalten obendran oder so ein Käse. So, das hätte doch niemandem was gebracht. So, also ich glaube, Nintendo macht das komplett richtig und ein Flop ist da nicht in Sicht.
Naja, aber zum Beispiel dieser Punkt, dass man, also das ist jetzt ja noch nicht confirmed, aber es sah ja schon so aus, als ob da jetzt kein OLED-Display in der Switch 2 ist.
Ja.
Das ist schon, würde ich sagen, hätte man einfach besser machen können. Was soll das? Ist doch dumm.
Das hätte man besser machen können, das hätte man auch besser machen sollen. Ist ja relativ klar, was die Taktik da ist, dass man sagt, gut, wir machen das jetzt erstmal mit dem LCD und mit den dicken Rändern und dann kommt irgendwann der Mid-Cycle-Refresh und dann verkaufen wir nochmal ein paar mehr. Da heben sie sich halt so ein bisschen, da haben sie aus Apples Trickbuch abgeschrieben, Features bis später zurückhalten. Ich glaube aber, dass es kein Dealbreaker sein wird, weil wann haben jemals Leute Nintendo-Konsolen gekauft, weil Nintendo die Cutting-Edge-Hardware hatte? Das ist gar nicht so der Main-Kaufgrund. Es geht immer um die Spieleerfahrung und den Spaß, den du mit der Software haben kannst. Viele Switch-User haben das Ding eh einfach nur gedockt und spielen es am TV. Und die, die es unterwegs spielen, ist ja nicht so, als ob da dann auf jeden Fall ein richtiges, grottiges Scheiß-Display verbaut sein wird. Klar wäre OLED besser, aber ich glaube, im Zweifelsfall ist die Frage, ob OLED oder nicht, nicht die entscheidende. Wenn du dir überlegst, spiele ich jetzt Mario Kart 9 mit meinen Freunden, dann sagst du, nee, ich mache nicht mit, weil es kein OLED. Das, also das glaube ich nicht, dass es viele Leute gibt, die dann deswegen raus sind.
Die Tech-Bubble, die dann da einfach enttäuscht ist, ne? Weil man einfach weiß, so, Digga, das hätte, keine Ahnung, einen Euro mehr gekostet in der Produktion. Jetzt machen wir nicht diesen.
Ob ein Euro, weiß ich jetzt nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Preispunkt wissen wir ja auch noch nicht. Ja, könnte ja sein, dass sie jetzt mega teuer wird, dann finde ich, ist der Outrage dann auch wieder mehr angebracht. Kann aber auch sein, dass sie mit einem Kampfpreis reingehen, dann vergibt man das schneller mal, dass nicht das modernste Panel drin ist. Abwarten.
Was wäre denn für dich ein Kampfpreis?
350 Euro. Also wenn sie den Preis gleich lassen, quasi wie er jetzt bei der Switch OLED ist, und dann aber mit so viel stärkerer Hardware reingehen, also was die Rechenleistung angeht, was da die Performance angeht, das wäre schon stark. Und vor allem wäre es halt auch viel günstiger als so eine PS5 oder bla. Wenn sie jetzt sagen, gut, wir machen 430 Euro oder sowas, wenn es mehr in die Richtung geht, dann wird es dann langsam happig. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ein Steam Deck kostet aktuell. Muss gerade auch mal reinschauen. Aber das ist ja so der Hauptkonkurrent.
Ja. 430.
Und OLED, also das müssen sie unterbieten. 570. Das müssen sie unterbieten. Und vor allem ist es ja, das ist jetzt der Preis fürs LCD Steam Deck, oder? Ja.
Ja.
Ja, OLED, und das OLED Steam Deck ist direkt 150 Euro teurer hier.
Ja gut, aber kannst es ja jetzt nicht eigentlich mit dem OLED Steam Deck vergleichen, dann eher mit dem LCD One.
Ja, aber weißt du, wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich hätte gerne ein OLED-Panel gewollt und bla, und dann hätte Nintendo gesagt, gut, wir starten mit der Switch 2 für 500 Euro, dann wäre der Aufschrei darüber, glaube ich, viel weiter verbreitet und viel größer, als der Aufschrei jetzt um das OLED-Panel ist. Aber ja, man hätte bestimmt auch, kann bestimmt auch ein OLED-Panel zum Kampfpreis reinmachen. Aber Nintendo ist da auch, ist da einfach auch so drauf, dass sie wirklich immer ab Tag 1 Gewinn mit ihrer Hardware haben wollen. Also was so viele andere Hersteller machen, dass sie sagen, ja, scheiß drauf, wir verkaufen die Hardware günstiger, als sie uns eigentlich in der Herstellung kostet, und holen sie über die Spiele rein. Die Taktik hat Nintendo aus Prinzip schon immer abgelehnt. Und scheinbar auch jetzt wirklich viel Erfolg damit gehabt in den letzten Jahren. Also kann man von halten, was man will, aber wirtschaftlich gesehen hält es sie auf jeden Fall auf einem stabilen Kurs.
So ist es. Amen. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Start, was die Switch angeht. Die haben es ja clever gemacht. Wir werden uns wahrscheinlich noch ein paar Mal über diese Konsole unterhalten, weil es wird wahrscheinlich weiterhin irgendwelche Leaks geben. Und die erfahrt ihr natürlich hier im Crewcast.
Oh, das wird noch ein tolles Jahr. Ich freu mich sehr. Das können wir, den ganzen Launch können wir mit begleiten. Und dann, wenn sie da ist, können wir Reviews machen und wir können, die Mario Kart Battles gegeneinander schieben. Das wird so wirklich ein Fest. Das wird ein Gaming-Fest dieses Jahr.
Wenn du dich so richtig darüber freust, dass etwas lang in die Länge gestreckt wird, weil du dann noch viel länger etwas von der Vorfreude haben kannst.
Ganz ehrlich, es ist wirklich, es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel daran zurückdenke, wie für mich so diese ganze Tears of the Kingdom Zelda-Phase war, muss ich sagen, ich hatte schon viel Spaß mit dem Spiel. Aber die Vorfreude darauf war mindestens genauso geil. Dieses Ganze aus den ganz wenigen Informationen, die man bekommen hat von Nintendo, so das Maximum an Theorien und Spekulationen rausholen. So, das ist schon was Besonderes, was da in der Community abgeht, mit den ganzen Gerüchten und so. Das macht Spaß, ist definitiv auch Teil der Freude, und ich sterbe jetzt auch nicht, wenn ich einen Monat länger auf die Switch warten muss. Das geht schon.
So ist es nämlich. Lange genug warten musste man ja auch auf das Model Y Upgrade quasi. Jetzt ist es endlich da.
Du willst wirklich über Tesla reden, ja?
Ja, klar.
So klar ist es gar nicht. Ja? Ich muss auch sagen, ich habe das jetzt richtig, ich wurde sehr hart konfrontiert damit jetzt hier auf meiner Reise nach Amerika. Wir quatschen gleich über das Model Y, keine Sorge. aber ich finde es krass, gerade jetzt auch in Zeiten von Elons fragwürdigen Handgesten. Also ich weiß jetzt nicht, wie manche auf die Idee gekommen sind, dass es irgendwie, ja, nur aus Versehen und es ist ja gar kein Hitlergruß und der ist einfach nur Autist und der weiß nicht, was er tut. Come on, Bullshit. Es ist so Bullshit.
Er weiß genau, was er tut. Das ist doch einfach nur Quatsch.
Es geht um Provokation, es geht darum, die Grenze des Sag- und Machbaren weiter zu verschieben. Es geht darum, den politischen Diskurs in eine Richtung zu strecken, wo er auch mehr davon profitieren kann, wenn er dann sagen kann, ja, guck mal, ich habe doch gesagt, my heart goes out to you, so habe ich das gar nicht gemeint. Er kann dann mit diesem Gruß, kann er seine radikalen Fans, kann er begeistern und allen anderen kann er erzählen, dass die Fake News ihm nur falsch hinstellen und ihn niedermachen wollen. Und wenn er die nächste Scheiße bringt, dann kann er sagen, guck, das ist wie immer. Die labern wieder nur Kacke über mich. Die haben sich die Fakten gar nicht angeschaut. Also es ist einfach wirklich sehr, sehr traurig. Ich möchte das in aller Form und aller Deutlichkeit ablehnen. Aber ich finde es auch schade, dass ich schon fast das Gefühl habe, nur weil wir jetzt über ein neues Auto reden wollen, dass man das dazu sagen muss. Weil ich war jetzt hier in Amerika dann auch von vielen Cybertrucks umgeben jetzt die letzten Tage hier beim Launch.
Und die haben jetzt dann auch nochmal ganz anderen Vibe.
Die haben einen anderen Vibe. Das ist so ein bisschen so, als würden Elons persönliche Panzer durch die Straßen rollen.
Ja, ist echt so, ne? Die hatten ja schon immer so dieses etwas aggressivere Design, aber jetzt mit dieser neueren Entwicklung fühlt sich das ganz anders an.
Es fühlt sich sehr, sehr anders an. Ich fand es trotzdem faszinierend. Auch jetzt hatte ich die Fuji dabei und habe hier so ein bisschen Fotos auf der Straße gemacht und da ist hier im Dunkeln so ein Cybertruck an mir vorbeigerollt und ich war so, Alter, was für ein crazy Motiv. Krass, dass dieses Fahrzeug jetzt hier zum normalen Straßenbild dazugehört. 2-3 Pics von geschossen, ab bei mir in den Post rein. Und zack, habe ich wieder die Kommentare voll von Leuten, die sagen so, du kannst doch jetzt kein Bild von einem Cybertruck posten, wenn der Typ den Hitlergruß macht. Und ich finde es so krass, wie verbunden das jetzt mittlerweile echt ist. Also irgendwie so alleine die Existenz dieser Fahrzeuge irgendwie anzusprechen oder ein Bild von diesem Fahrzeug zu zeigen, wird schon von manchen als komplette Unterstützung für Elons fragwürdige Handlungen verstanden. Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Ich hatte jetzt hier auch auf dem Event, habe ich mit ein paar Leuten über Autos unterhalten und es kam nicht nur einmal die persönliche Frage mir gegenüber, wann ich denn jetzt mal mein Auto verkaufe, weil ich kann das ja jetzt wohl nicht weiter unterstützen. Und ich finde es so krass, weil für mich ist es so, mein Auto so, ich habe mir das geholt, weil ich dieses Auto mag. So als Produkt. Ja, die Funktionen, die Technik, die mir da geboten wird, hat mir am besten gefallen. Deswegen habe ich diese Technik gekauft und möchte diese Technik jetzt nutzen. Und es ist halt so ein politisches Ding draus geworden, dass manche wirklich sagen so, nee, eigentlich musst du ein Zeichen setzen und diese Technik wieder verkaufen und Technik von jemand anderem stattdessen kaufen.
Ja,
es ist wirklich sehr, sehr schwierig und ich bin wirklich gespannt, wie sich das dann auch aufs neue Model Y auswirken wird, weil es ist schon eigentlich ein sehr schickes Auto geworden, hat auch seine Problemchen so, aber ist an sich eigentlich ein ganz cooles Fahrzeug geworden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass viele Leute, für die es eigentlich das beste Auto wäre, es aus diesem Grund nicht kaufen werden.
Ich glaube auch. Und ich finde, man hat das jetzt auch schon gesehen, weil die Tesla-Verkaufszahlen sind auch schon also ich sag mal, die haben ihren Höhepunkt erreicht und sind jetzt eher rückläufig. Und ich denke, das wird jetzt nicht unbedingt, also es wird jetzt schon was damit zu tun haben, weil es ist jetzt ja nicht seit gestern so, sondern es ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt schon echt länger verfolgen. Auch wenn das jetzt nochmal ein neuer Höhepunkt war mit diesem Gruß, den Elon da rausgehauen hat. Aber ich glaube, also vor allem in Deutschland wird das die schon ziemlich hart treffen, was die Verkaufszahlen angeht. Also würde ich schon sagen. Und auch zu Recht. Also es ist ja nun mal der Chef von dieser Firma. So klar, auch bei anderen Firmen, ja, da steht ja der Chef häufig nicht so sehr im Rampenlicht wie bei Tesla. Also es kann ja durchaus sein, dass auch bei einem anderen Autokonzern ein Chef irgendwie am Start ist, der auch ganz viel Mist baut. Ja, also ich glaube nicht, dass da jeder CEO eine weiße Weste hat, aber ja, Elon, der provoziert es ja schon krass.
Ja, was? Es gibt ja auch, und nicht mal unbedingt nur der Chef, auch die Firmen selbst. Wenn du mal anguckst, was VW zum Beispiel alles für Skandale hatte. Alleine wenn wir so an die chinesischen Fabriken denken und die Uiguren, spricht man es glaube ich richtig aus, die da teilweise auch fragwürdig mit eingebunden sind. So, da müsste man eigentlich meinen, das ist auch ein riesen Outrage wert und dann müssten die Leute sagen, ja, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Trotzdem sehe ich hier niemanden, der aus politischen Gründen einen ID.4 abtritt. Das ist einfach so ein bisschen anders. Es ist einfach dadurch, dass Elon so laut und so provokativ und so dominant und krass halt da sich in den Mittelpunkt stellt, dass das halt der unumgängliche Effekt davon ist, dass die Leute das so stark miteinander verbinden, dass es halt zu einem politischen Statement wird.
Ja, und er mischt sich natürlich auch aktiv auch sogar in die deutsche Politik ein. Also das Interview mit Alice Weidel, das er geführt hat und sowas. Es ist ja alles mit dem Ziel, sich eben einzumischen und auch irgendwie gewissermaßen Einfluss zu nehmen auf die Bundestagswahl. Und das hat natürlich alles so ein Geschmäckle, den man jetzt bei anderen Firmen nicht in dieser Form hat. Also das ist ja wirklich sehr, sehr provokant. Wenn man wirklich gespannt, wie sich das in Zukunft dann auf Tesla auswirken wird, weil ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde es sehr schade, weil die Autos wirklich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja wirklich top sind, was man da alles an Ausstattung geboten bekommt, die Technik und so weiter. Es ist ja wirklich für Technikfreunde wie uns wirklich so das Auto schlechthin, weil es halt super viele sehr moderne Aspekte aufweist. Jetzt mal unabhängig davon, dass es einen Elektromotor hat, ne? Und ja. Ich wurde auch gefragt, ob ich jetzt meinen Tesla verkaufe. Und ich finde, dass ich habe das auf Social Media gesehen, dass ein paar Leute das geteilt haben, dass sie ihren Tesla jetzt verkaufen. Ich finde aber auch, das Auto, das löst sich dadurch ja nicht auf. Es fährt halt jemand anderes. Ne, es ist natürlich ein Statement zu sagen, man verkauft es. Aber irgendwo fahre ich es ja gerne. Und das fühlt sich halt irgendwie auch nicht richtig an. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
nee, 100%. Es löst sich absolut nicht in Luft aus und es schadet Tesla jetzt auch nicht finanziell, wenn statt dir jemand anderes deinen gebrauchten Tesla fährt. Am allermeisten schadest du dir selber finanziell, weil du hast eigentlich ein tolles Auto, das schon ein bisschen Wertverlust mitgenommen hat, das aber absolut in einem Zustand ist, wo es dank Software-Updates und so weiter noch so modern ist, dass du das problemlos noch richtig viele Jahre lang fahren kannst, ohne Geld für ein neues Auto aufbringen zu müssen. Und wenn du das dann trotzdem verkaufst und dann im Zweifelsfall halt nicht ein anderes gebrauchtes Elektroauto holst, sondern vielleicht irgendeinen Neuwagen von einer anderen Firma, verlierst du halt wieder ganz viel neues Geld, wenn dieses Auto dann seinen Wertverlust hinlegst und leidest finanziell darunter. Und wofür? Halt einfach, damit das Auto dann statt dir jemand anderes bewegt. Und ja gut, du im Zweifelsfall mit den Funktionen von dem Fahrzeug, das du dann stattdessen gekauft hast, nicht mehr so zufrieden bist, wie mit den Funktionen, die du davor hattest. Super.
Absolut. Ich finde, das würde auch bei einer Privatperson absolut zutreffen. Ne? Jetzt in unserer Position muss man aber auch so ehrlich sein, dass es halt auch einfach ein Statement wäre. Ne? Also klar, du würdest da persönlich finanziell auf jeden Fall dick Minus mitmachen. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein Statement. Ne? Du könntest dann sagen, du kannst ein Video draus machen, sagen, warum du es verkaufst. Es ist natürlich einfach ein politisches Statement. Und ich finde, auf der anderen Seite, deswegen schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust, ich möchte eigentlich das Auto gern fahren, weil ich es wirklich gut finde. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch wichtig, gerade in Zeiten wie diesen auch mal seinen Mund aufzumachen, um mal zu sagen, dass einem etwas nicht gefällt. So, und das ist natürlich eine sehr große Möglichkeit, seinen Mund sehr weit aufzumachen, wenn du halt sagst, du verkaufst dein Auto. Das ist halt sehr aufsehenserregend, sage ich mal so.
Es ist schon. In erster Linie, wenn Model Y-Verkäufe zurückgehen, es schadet Elon Musk persönlich wahrscheinlich sehr viel weniger, als es den ganzen Mitarbeitern in der Gigafactory in Grünheide schadet. Und es ist halt auch so traurig. Klar willst du irgendwie nach oben schießen und dieser Mann ist halt eben so die Galionsfigur von dieser Firma. Aber die Leute, die du tatsächlich triffst damit, sind halt die am wenigsten dafür können. Das ist halt schon wirklich sehr, 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 sehr traurig. Ich für mich persönlich wähle jetzt einfach den Ansatz, muss jetzt gefühlt jede zweite Woche nochmal erwähnen, dass ich das alles überhaupt nicht gut finde, was da gerade mit Elon abgeht. Aber mein Auto mag ich und das gebe ich nicht her, sorry.
Ja. Aber ich muss noch eine Sache dazu sagen, dann können wir auch mit dem Thema abhaken, weil ich finde, natürlich triffst du damit auf jeden Fall Leute, die nichts dafür können. Aber es ist schon ein großer Hebel, ne? Weil an so einem Auto ist ja schon relativ ein hoher Geldbetrag Gewinn, der dann halt auch eben in Tesla reinfließt. Ja. Deswegen ist es schon, wenn man jetzt so überlegt, was kann man nicht kaufen, um Elon Musk zu schaden, ist das schon das, was den größten Hebel hat. Also würde ich schon sagen. Ja. Aber klar, trifft es auch immer Leute, die nichts dafür können. Okay. Eigentlich wollten wir
über
das neueste Model Y sprechen. Das machen wir jetzt auch noch kurz. Wenn du länger darüber sprichst als über das Model Y. Das
ist aber rein, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, wenn wir jetzt schon so weit sind, es wäre auch ein großer Hebel zu sagen, wir geben diesen Fahrzeugen gar keine Plattform mehr. Egal wie toll das neue Model Y ist, wir reden ab jetzt immer nur noch über das neue ID-Modell und den neuen EQ irgendwas von Mercedes oder irgendwie den neuen e-tron oder so, sondern wir reden jetzt einfach nicht, auch wenn technisch vielleicht das neue Model Y am spannendsten für uns ist. Nö, wir reden da jetzt einfach aus Prinzip nicht drüber. Das ist ja auch ein Hebel. Damit können wir auch viele Kaufentscheidungen beeinflussen. Wenn wir sagen, wir tragen dieses Statement irgendwie so, ja, diese Autos sind eigentlich von den Funktionen und so das modernste und coolste, was du gerade kaufen kannst. So, wenn du dieses Statement aus dem Internet rausnimmst, hat ja auch eine krasse Hebelwirkung. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Leute unseren Content verfolgen.
Ist, ja, Felix, ist auch eine dann war es jetzt mit diesem Podcast kann. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode.
Nee, ich will es nur einfach mal, schreibt es mal in die Kommentare rein.
So. Du hast vollkommen recht.
Na. Aber das Problem ist, ich möchte drüber sprechen, weil ich finde das Auto wirklich.
Wir zerschellen dann unseren eigenen politischen Auffassungen. So, das sind wirklich zwei Sachen. Politische Auffassung, die sagt dir, nein, du kannst eigentlich nicht drüber sprechen. Technische Begeisterung sagt dir, du willst aber drüber sprechen.
Und, ja, dasselbe geht ja jetzt für die Mars-Mission. Ich meine, jetzt bei der Amtseinführung von Trump hat er ja auch in seiner Rede betont, dass der Mars für ihn jetzt auch zu einem politischen Ziel geworden ist. Also so, was Raumfahrt angeht und so, ist es ja jetzt wahrscheinlich, dass das SpaceX-Mars-Programm in den nächsten Jahren ordentlich geboostet wird. Weiteres Investment aus der Regierung erhält und da das Ziel verfolgt wird, möglichst schnell einen amerikanischen Astronauten auf den Mars zu schicken. So, da denke ich mir dann auch eigentlich so, das finde ich übelst spannend. So, ich wünschte mir so sehr, irgendwie so als jemand, der diese ganze Mondfluggeschichte und so nur aus der Retrospektive so kennt, weil das halt einfach vor meiner Zeit stattgefunden hat. Ich kenne es halt nur aus Dokumentarfilmen und anderen Filmen und einfach aus den Geschichtsbüchern. Ja. Habe ich schon immer gewünscht, wie krass wäre das gewesen, damals die erste Mondlandung so live mitverfolgen zu können. Jetzt freue ich mich irgendwie voll darauf, dass jetzt irgendwie da Richtung Mars gepusht wird und ich das miterleben kann. So, ob das sinnvoll ist, ist ja noch mal eine andere Diskussion. Da sind ja auch ganz viele so, wir sollten, aber das war beim Mond damals auch so. Da haben auch alle gesagt, wir haben so viele Probleme auf der Welt, wieso verfolgen wir dieses dumme Mondziel? Das bringt doch jetzt niemandem was. Also die Diskussion ist auch schon so alt wie die Raumfahrt selbst. So, aber das ist auch so ein Ding. So, ich sag, wenn die da jetzt große Erfolge feiern und wir immer dem Mars näher kommen, habe ich eigentlich auch Bock, dir im Crewcast drüber zu reden. Dann sagt mir wieder jemand, der darf nicht drüber reden, weil Elon.
Ja. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich exakt das Gleiche. Also ich glaube, ich bin da vollkommen bei dir. Überleg dir mal, wir hätten zur Zeit von der Mondlandung Crewcast aufgenommen. Das wäre doch Thema, Alter, das wäre doch Junge. Thema Nummer 1 gewesen. Wirklich, absolut.
Ja, ja.
Okay, na gut. Komm. Lass uns doch kurz über das Model Y sprechen. Weil es ist unterm Strich ein Technik-Podcast. Wir müssen da dann, glaube ich, auch einfach mal sagen, so ja, wenn uns jetzt eine Technik, wenn uns Technik jetzt einfach interessiert, so mein Gott, dann lass uns drüber sprechen. Immerhin weisen wir ja sehr ausführlich auf die Hintergründe hin. Ja? Also, Model Y. Es ist im Endeffekt das Upgrade, was wir beim Model 3 gesehen haben, halt auf das Model Y bezogen. Das heißt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, da kommen wir gleich noch zu, aber im Prinzip ist es halt ähnlich wie beim Model 3 vom, von dem, was geupgradet wurde. Ich finde es nur, und ich kann mich da nicht zurückhalten, sehr interessant, dass die Ganghebel jetzt wieder da sind, weil das finde ich, und da wollte ich mit dir drüber sprechen, einen sehr interessanten Move, weil eigentlich war ja bei Tesla alles in die Richtung, dass diese Ganghebel verschwinden. Ich meine, du fährst ein Auto, das ist der Beweis dafür, da ist kein Ganghebel drin. Ja, und im neuen Model 3 ist es ja genauso. Aber jetzt beim Model Y sind sie trotzdem noch da und das sieht für mich nach einer Kehrtwende aus.
Das ist eine Kehrtwende und es wird sogar fürs Model 3 zurückkommen. Da gab es auch schon interne Informationen, dass da irgendwann demnächst dann die Produktionslinie umgestellt wird und dann hat das Model 3 auch wieder einen Ganghebel. Es wird sogar offizielle Retrofits von Tesla geben, dass wenn du jetzt ein Model 3 ohne Ganghebel gekauft hast, dass du damit dann zum Tesla Service fahren kannst und sagen kannst, hier mach mal bitte Ganghebel wieder rein und dann machen die dir einen Ganghebel rein. Also das ist jetzt die offizielle neue Richtung der Ganghebel kommt zurück. Im Endeffekt ist es nicht verwunderlich, weil es diese typische, jetzt müssen wir wieder drüber reden, also diese typische Musk-Herangehensweise, mit der auch SpaceX vorangebracht hat, mit der er ganz viele Sachen vorangebracht hat, delete all parts und dann später hinzufügen, wieder hinzufügen, von dem du dann gemerkt hast, nee, scheiße, das haben wir zu viel rausgenommen. Aber die Idee ist halt, nicht Angst davor haben, den Status quo zu verändern, nicht Angst davor haben, dass alles immer so bleiben muss, wie es immer war, sondern radikale Veränderungen einführen und dann lieber zurückrudern, weil du auf die Taktik gesehen halt langfristig immer die schnellste Fortbewegung haben kannst. Ja? Wenn du zu vorsichtig an sowas rangehst, dann passieren halt wichtige und sinnvolle Veränderungen erst über die Zeit. Und wenn du es so machst, dann kannst du halt schneller an deinem Ziel ankommen, weil du halt wirklich sehr dich einfach mehr traust, die Sachen rauszunehmen, die man vielleicht wirklich nicht braucht. Und dann aber halt schon merken wirst, was du eigentlich gebraucht hast. Und das, finde ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert dann im Endeffekt, weil ich muss sagen, diese Lösung, auf die sie jetzt zusteuern, Blinkerhebel ja, Ganghebel nein, ist genau die richtige Kombination. So muss es eigentlich sein, weil dieses Autoshift, was sie jetzt entwickelt haben für die Autos, damit die den Gang selber einlegen und du da gar nicht mehr irgendwie an einem Hebel rummachen musst, das ist einfach so ein krasser Komfort. Überleg mal, wie das ist, wenn du mit dem Tesla losfährst. Läuft das?
Dann habe ich es gerade auch falsch gesagt. Ich habe Ganghebel die ganze Zeit gesagt, ne?
Also, ja, egal. Blinkerhebel ist da, Ganghebel ist nicht da. Aber überleg mal, wie ist der Prozess, wenn du mit einem Tesla losfährst? Du hast dein Handy in der Hosentasche, das ist der Schlüssel. Das heißt, du hast schon mal Keyless Entry. Du musst überhaupt nicht. Du gehst zur Tür, machst die Tür auf. Du setzt dich rein, du schnallst dich an, du drückst die Bremse und dann drückst du das Gas und fährst los. Einfacher geht's wirklich überhaupt gar nicht. So im Vergleich zu Elektroautos von manch anderem Hersteller, wo du dann irgendwie den Schlüssel dabei haben musst, im Zweifelsfall so einen Knopf auf den Schlüssel drücken, wenn du fucking Keyless Entry nicht konfiguriert hast, dann steigst du ein, dann musst du den Start-Stop-Knopf drücken, den dieses Elektroauto aus irgendwelchen Gründen noch verbaut hat, dann musst du erstmal noch den Gang einlegen und dann kannst du losfahren. Das sind so 5 Schritte mehr gefühlt. So, und diesen Prozess so zu vereinfachen, ist ein Mehrwert, wo ich sage, ja geil, das haben wir jetzt geschafft, da sind wir jetzt hingekommen, das Opfer, das dafür erbracht werden musste, ist, dass jetzt halt ein paar Jahre lang Autos ohne Blinkerhebel verkauft wurden, was ein Nachteil ist. Ich merke selber bei mir im Straßenverkehr, dass ich häufiger in Situationen, in denen man blinken sollte, gar nicht erst versuche zu blinken, weil es so ein Abfuck ist und das kann der Sicherheit eigentlich nicht gut tun. Aber ja, das ist jetzt, das hat man dann halt über die Zeit gemerkt. Gerade das Model 3 ist ja ein Fahrzeug, das von vielen Leuten gekauft wird und auch von normaleren Menschen, sage ich mal, gekauft wird. So, man muss, um so ein Plaid zu fahren, muss man ja schon auch einen kleinen Schaden haben. So, aber Model 3 ist halt ein Massenproduktfahrzeug und da hat man richtig gemerkt, ey, die breite Masse kann mit diesen Blinkerknöpfen nichts anfangen. Die hassen die. Deswegen kommt der Blinker jetzt zurück, aber der Gangwahlhebel bleibt weg. Da hat man dann diese smoothere, schönere Lösung. Finde ich eigentlich sehr schön, dass es jetzt so kommt.
Ja, und auch ansonsten, wir haben jetzt Cockpit, dann halt auch Ambilight. Ich denke, die Sitze haben dann auch Sitzbelüftung.
Ja.
Sehr neidisch.
Ja, es gibt eine Frontkamera. Vorne im Model Y jetzt, die war ja fürs auch neue praktisch. Model 3 auch
die ist zwar nicht
zumindest für angeteasert worden, aber kam dann gar nicht.
Notwendig, sondern einfach beim Parken ist es so ein Ding.
Genau, ne? Ja. Dass du sie einfach siehst, was vor und was hinter dir ist, wenn du in eine enge Parklücke musst oder so. Ja.
Gab es das aber jetzt schon bei Tesla, dass sie mal so eine Kehrtwende durchgezogen haben oder ist das jetzt das erste Mal?
Dass es sie ist etwas zumindest das prominenteste Beispiel.
Ja, ne?
Ja.
Weil da muss man sagen, geht die Taktik ja bisher sehr gut auf, wenn es jetzt erst einmal passiert ist, dass sie zurückrudern müssen. Weil das haben die ja schon mehrfach gemacht. Also alleine ja. Parkpiepser, ne, oder Radar rausnehmen und alles Mögliche gab es ja schon. Und da sind die dann immer hart geblieben. Also da müssen, glaube ich, einige Leute ihren Tesla zurückgegeben haben wegen denen.
Ja, oder halt Verkaufszahlen zurückgegangen sein oder du hast es in den Umfragen gemerkt oder die gucken halt auch in ihre Autopilot-Daten, sehen, dass die Leute nicht mehr blinken in Situationen, in denen sie blinken sollten und so. Das siehst du ja in den Daten alles. Und die Daten lügen nicht.
True.
Ja.
Also in Deutschland ist es noch nicht auf der Website zu sehen. Ich bin jetzt hier gerade mal, habe mich bei Tesla Singapur angemeldet. Da kann man sich das neue Model Y schon anschauen, auch mal durch den Konfigurator klicken. Preise sind da natürlich nicht korrekt, wie bei uns. Aber ja, ich finde das Design spannend, weil ich finde, es ist nicht so, dass sie einfach das Design von dem neuen Model 3 genommen haben und das ein bisschen höher gemacht haben, sondern es ist halt ein komplett neues Design, was schon eher, finde ich, Richtung Cybertruck geht, so ein Mittelding, finde ich, ist zwischen Cybertruck und Alpen Model Y Design. Also es nähert sich dann eher in die Richtung an.
Ja, es sieht sehr asiatisch aus, finde ich. Das merkt man dem Fahrzeug an. Und hat auch viel damit zu tun, dass Tesla in Asien am meisten Fahrzeuge verkauft. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Also da ist auch die Konkurrenz am stärksten. Deswegen müssen sie da am ehesten gucken, was die anderen machen und wie sie dagegen ankommen können. Deswegen so da ist der Einfluss sehr deutlich sichtbar. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich finde es optisch gelungen. Ich bin gespannt aufs Performance-Modell. Und ja. Ist ganz schick geworden eigentlich. Interessant ist, dass sie ähnlich wie beim Model 3 auch hier wieder sich hauptsächlich auf Komfortsachen, sage ich mal, gestützt haben. Also solche Dinge wie jetzt, es soll halt neu und schöner aussehen, die belüfteten Sitze haben, noch besser gedämmt sein, das Ambilight im Innenraum und so. Einfach, dass sich das Auto hochwertiger und besser anfühlt, wenn du dich reinsetzt und damit interagierst. Technologisch gibt es aber interessanterweise eigentlich keine nennenswerten Durchbrüche mit dem neuen Model Y. Wir haben keine neue Akkutechnik, wir haben keine verbesserte Reichweite oder verbesserte Leistung, wir haben kein schnelleres Laden oder so bekommen, kein 800-Volt-System, kein Steer-by-Wire, also all diese Sachen, wo man sagen könnte, ey, das sind jetzt neue Technologien, die auch viele Konkurrenten einsetzen, um ihre Fahrzeuge nach vorne zu bringen und in vielen wichtigen Sachen dann halt auch Tesla zu schlagen, wie zum Beispiel der Ladezeit, dass sie sagen, so, ja, nee, unsere Autos laden einfach schneller. Oder kommen weiter. So, dass Tesla an der Front einfach exakt gar nichts verändert hat, ist schon sehr bemerkenswert. Das zeigt zum einen, wie viel Vertrauen sie darin haben, dass das, was sie aktuell haben, noch gut genug ist. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen diese Nintendo-Herangehensweise, dass sie sagen, ja, wir wollen halt profitabel sein mit unseren Fahrzeugen. Das ist uns sehr wichtig. Wir verkaufen ultra viele Autos. Economies of Scale müssen wir komplett ausnutzen, um da eben profitabel sein zu können. Und wir haben halt diese Akku-Plattform, auf der wir jetzt gerade sind, die haben wir komplett durchoptimiert. Da ist die Lieferkette durchoptimiert. Da passt gerade alles. Die fassen wir erst wieder an, wenn wir müssen. und nehmen da lieber die profitable Fahrzeugproduktion mit, als dass wir jetzt auf jeden Fall in jedem Ladetest jeden Konkurrenten schlagen. Vertrauen Sie einfach darauf, dass das Gesamtpaket trotzdem noch so attraktiv ist, dass du es nicht brauchst.
Ja, und ich finde, das ist schon sehr interessant, ne? Weil ich finde, das war früher halt gar nicht der Ansatz von Tesla. Da hat sich Tesla schon auch sehr gewandelt, weil ich finde, das war sonst immer eine Firma, die sehr häufig irgendwelche technischen Upgrades auch an ihren Fahrzeugen vorgenommen haben. Ne? Also wie oft wurde irgendwie ein anderer Akku auch mal verbaut und all sowas? Das ist schon zurückgegangen. Aber es ist auch verständlich, ne? Weil die Firma halt so viel größer geworden ist. Und ich denke, die heben sich das tatsächlich noch auf für dann vielleicht ein neues Modell.
Du, hat auch was mit der, sind wir wieder beim Thema Politik. Musk ist ja großer Fan davon und Trump hat es auch schon bestätigt, dass es in die Richtung gehen wird, dass man die Förderung für die Elektroautos abschafft in Amerika. Und da die steuerlichen Vorteile und so, wenn man ein Elektroauto fährt, dass es einfach rausfliegt. Und es sorgt natürlich dafür, dass alle Elektroautohersteller in Amerika dann auf einmal ganz schnell gucken müssen, wo sie mit ihrer Preisstrategie bleiben. Und es gibt halt viele, viele Fahrzeuge, wie so ein Ford Mustang Mach-E und was es nicht alles da auf dem Markt gibt, ne, die halt nur preislich konkurrenzfähig sind, weil sie halt sehr auf diese Förderung aufbauen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einfach Teil der Taktik ist, dass Tesla dann sagt, nee, wir geben uns wirklich Mühe, dass wir unsere Fahrzeuge auch ohne jeglichen Förderungen oder sonst was so profitabel bauen können, dass wir dann diese Phase überleben und die anderen quasi ausdursten lassen können. Auch eine krasser Sinneswandel eigentlich im Vergleich zu früher, wo Tesla noch ihre Patente und so öffentlich geteilt hat und so mit dem Ziel, die Welt zu erneuerbaren Energien hinzubekommen und sie gesagt haben, nee, wir wollen einfach nur, dass sich Elektroautos so schnell wie möglich durchsetzen und so. Das wurde jetzt ausgetauscht durch Business-Kalkül, wie man die Konkurrenten so krass wie möglich ausschalten kann. Also, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das auch Teil der Motivation ist, dass man sagt, nee, profitabel sein ist sehr wichtig, dann können wir so eine Taktik schieben.
Das ist wirklich auch eine 180-Grad-Drehung.
Du, es geht von, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Elon in dieser Unterhaltung mit Weidel wirklich gesagt hat, Zitat, we need more fossil energy. Das ist einfach, es ist wirklich eine 180-Grad-Wendung, ja.
Ja, und das finde ich wirklich verrückt, weil ich kann mich noch dran erinnern, wir waren ja wirklich sehr lange sehr begeistert von Tesla. Und ich habe damals mir Tesla-Aktien gekauft und mir gedacht, so, yo, das ist meine Altersvorsorge, so unter dem Motto. So, mittlerweile habe ich sie verkauft, weil ich mir so denke, nee, ich will da kein Aktionär mehr sein. So, das ist etwas von, wo du denkst, das ist meine Altersvorsorge, zu, ich kann eigentlich nicht mehr dazu stehen, ist schon krass, ist schon krasser Wandel auf jeden Fall. Aber, gut. Ja,
lassen wir die Politik wieder beiseite, kommen wir zurück zum Auto.
Ja,
eine Sache, die ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist, dass Tesla beim Model Y den Kofferraum umdesignt hat. Und ich kann da tatsächlich aus meinem privaten Umfeld berichten, denn Valentin hatte mit seinem Model Y einen Unfall. Da ist, glaube ich, seine Frau irgendwo dagegen gefahren, ist ja egal. Weißt du, die Sachen, die am häufigsten kaputt gehen, ist ja so Stoßstange vorne und Heckklappe hinten. Dort, wo man halt gegen Dinge dagegen fährt. Und der Kofferraum vom Model Y ist bisher ein großes Bauteil gewesen. Und selbst wenn du da nur eine kleine Delle reinmachst, muss der gesamte Kofferraum ausgetauscht werden. Und das war bisher sehr teuer und hat auch dazu geführt, dass die Versicherung von Teslas in den letzten Jahren immer teurer geworden ist. Und deswegen hat Tesla fürs neue Model Y jetzt etwas gemacht, was eigentlich auch gegen ihre Prinzipien geht. Die sagen ja auch immer, best part is no part. So Teile reduzieren, Fertigung einfacher machen. Aber aus diesem einen Teil, aus dem der Kofferraum bisher bestand, sind jetzt irgendwie 7 oder 8 Einzelteile geworden. Also der Kofferraum hat so mehrere Unterbrechungen, wo so verschiedene Bodypanels dran sind. Und du kannst jetzt viel leichter und günstiger Teile des Kofferraums ersetzen, wenn die beschädigt werden. Das entlastet die Service Center von der Arbeitszeit, die die aufbringen müssen. Und es entlastet halt in erster Linie auch die Kunden, weil die Versicherung dadurch wieder günstiger werden wird und auch eventuell anstehende Reparaturkosten ebenfalls halt auch einfach direkt sinken und die Reparatur schneller passiert. Also wenn du da irgendwo dagegen fährst, musst du dann nicht irgendwie für ein paar Tage da deinen Tesla im Service Center abgeben, sondern fährst du den kurz hin, die plupp plupp, tauschen da ein paar Panels aus, paar Stunden später nimmst du das Auto wieder mit. Also das ist auch eine Veränderung, die ich sehr gut heiße, muss ich sagen.
Ja, absolut. Das ist schon etwas, wo sie dann einfach auch in der Realität, glaube ich, angekommen sind.
Ja.
Also absolut. Ja, Tesla Model Y, tolles Thema auf jeden Fall. Ich fand es trotzdem spannend, mit dir über das Auto zu reden. Also vor allem diese Kehrtwenden bei Tesla, das ist schon immer wieder so eine Sache, wo man einfach gut drüber diskutieren kann. So, was geht bei denen ab? Und dass jetzt dann doch der Blinkerhebel wieder da ist und all sowas, ist dann auch manchmal so ein Schmunzler.
Glaubst du, dass wir noch irgendwann an den Punkt kommen, wo Tesla ein Hybridfahrzeug rausbringt? Und mit so einem Range Extender oder so. Range Extender für einen Cybertruck, so ein kleiner Dieselmotor, den dir hinten reinpacken kannst.
Ja, weil Elon gesagt hat, wir brauchen mehr fossile Energie.
Na, er hat sich in dem Fall zwar auf Atomkraftwerke bezogen, aber ich sag mal so, die logische Antwort auf die Frage oder auf die Behauptung von Weidel, dass wir ganz viele Probleme haben, wenn wir nur auf Solar und Wind setzen, weil ja, wenn es dann dunkel wird und der Wind nicht bläst, dann gehen überall die Lichter aus, wäre die richtige Antwort von Elon eigentlich gewesen, pass auf, deswegen entwickelt Tesla Megapacks. Dieses Produkt von uns existiert, um dieses Problem zu lösen. Wir wollen erneuerbare Energien für alle möglich machen, wir wollen auch erneuerbare Energien als Lösung fürs Gesamtstromnetz möglich machen. Deswegen bauen wir riesige Pufferakkus, um das hinzukriegen. So, es wäre eigentlich auch aus wirtschaftlichem Interesse, hätte man eigentlich sagen können, das ist eigentlich die Antwort, die man von ihm erwartet hätte. Stattdessen stellt er sich hin und sagt, nee, hast schon recht, Solar, also Wind hat er gar nicht erwähnt, also Windenergie existiert irgendwie gefühlt im Kopf von Elon Musk gar nicht mehr. Und bei Solar hat er gesagt so, ja, nee, hast schon recht, wenn die Sonne nicht scheint, haben wir mega das Problem, lass wieder ganz viele Atomkraftwerke zurückholen, bitte, danke. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt der Range Extender irgendwann zurück. Trump hat jetzt auch gesagt, Drill, Baby, Drill, wir graben jetzt mehr Öl aus, um Amerika wieder voranzubringen. Wer weiß, ob dann wirklich dieser Diesel-Range-Extender oder so kommt. Also ich bin mittlerweile im Punkt, mich würde gar nichts mehr schocken irgendwie.
Aber denkst du, es gibt die Möglichkeit oder wie realistisch ist diese Möglichkeit deiner Meinung nach, dass Elon Musk als CEO zurücktritt?
Sehr gering.
Ja?
Sehr gering.
Weil es gab
der hat schon seine, Zeiten, der hat seine Macht in dieser Firma schon sehr gefestigt.
Wieso meinst du?
Also, wenn er zurücktritt, dann weil er gezwungen wird. Freiwillig gibt er das nicht her. Und ich glaube, ihn zu zwingen ist relativ schwierig, weil er sich wirklich sehr in diese Firma auch rechtlich gesehen rein verankert hat. Aber wir werden es sehen. Du, vielleicht passiert es irgendwann. Das wäre auch noch eine spannende Timeline.
Also, keine Ahnung. Man muss ja jetzt sagen, auf dem Papier hat Tesla jetzt natürlich auch schon in den letzten Monaten stark davon profitiert, dass Tesla durch Elon Musk halt so ein Stein im Brett bei Trump hat. Also der Aktienkurs ist ja krass hochgegangen. Also das ist natürlich, kann man nicht von der Hand weisen, da hat die Firma schon auch davon profitiert von Elon Musk. Aber ich weiß nicht, ob das langfristig so bleibt. Ne? Das ist halt die Frage. Also es ist schon auch ein großes Risiko, finde ich, für die Firma.
Ja, ich bin jetzt kein Finanzberater. Ich persönlich, so in meiner amateurhaften Einschätzung, würde aber davon ausgehen, dass es nicht lange gut gehen kann. Es sei denn, das Investment-Mindset der Leute entkoppelt sich noch weiter von der Realität, als es sowieso schon ist. Weil alle Dinge, die jetzt geplant sind für die Trump-Regierung Tesla prinzipiell erstmal schaden werden, wie dieses Wegnehmen der Förderung und bla. Die Autos werden dadurch sehr viel teurer werden auf einmal in Amerika. Wenn Trump gleichzeitig wirklich wieder mehr nach Öl buddeln möchte, dann werden die Spritpreise in Amerika wahrscheinlich wieder sinken. Auf einmal macht es finanziell für viele Leute, die ja in der breiten Gesellschaft sehr unter der Inflation leiden, wird es dann auf einmal finanziell wieder viel interessanter, einen Verbrenner zu fahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Verkaufszahlen und viele Dinge da hart zurückgehen. Gut, es könnte natürlich sein, dass er irgendwie mit Sonderregelungen für die Robotaxis oder so da wieder mehr Schwung reinbringt. Das könnte ich mir vorstellen, aber alles in allem, ja, sieht es dafür eigentlich eher schlechter als besser aus, wie diese Entwicklung voranschreiten wird. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht langfristig dieses hochhalten kann, was es jetzt gerade hält. Wenn man sich anguckt, wie jetzt die Regierung zum Beispiel auch in dieses Stargate, heißt es, glaube ich, dieses AI-Programm investiert, da haben die ja auch irgendwie, arbeiten die zusammen mit OpenAI und noch ein paar anderen Firmen, aber interessanterweise nicht mit xAI und nicht mit Elons AI-Firma, was Elon so sauer gemacht hat, dass er zum ersten Mal irgendwie, seitdem er Trump so unterstützt, dann auf X freche Statements rausgehauen hat, wie wack dieses Programm ist und wie schlecht das alles funktioniert und wie er da überhaupt nicht dahinter steht. Also er war einfach instant pissed, dass Trump mit seinem Erzfeind Sam Altman zusammenarbeitet und hat dann direkt angefangen rumzufronten. Also hat in gewisser Hinsicht schon auch gezeigt, dass auch Trump nicht so die Probleme damit zu haben scheint, Elon nicht an jeder Stelle zu bevorzugen. Also we will see.
Ja, vor allem hast du dieses eine Interview gesehen, wo er so heftig angefangen hat zu stottern.
Jedes Interview, I guess.
Nein, aber es war schon stärker als sonst. Und da wurde auch spekuliert, weil Trump hat ja irgendwie auch auf der Bühne gesagt, dass oder Elon so gedankt dafür, dass er ihm bei der Wahl geholfen hat. Und es klang so zwischen den Zeilen so, als ob er halt die Wahl manipuliert hat. Irgendwie, weil er so gesagt hat, so, ja, Elon ist so gut mit Computer und er hat die Wahlcomputer irgendwie so gut im Griff gehabt. Irgendwie so, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wortwörtlich wiedergeben, okay, aber so in die Richtung war das so ein Statement und danach ist halt Elon auf die Bühne gekommen und da hat man auch schon gemerkt, so, da hat Trump ihn aber schon ganz schön irgendwie so, wie sagt man, exposed oder so. Und da dachte ich auch schon so, dass Trump da vielleicht gar nicht so kuscht, was Elon angeht. Na, also na, musst du dir vielleicht nochmal angucken.
Sind auf jeden Fall zwei Typen mit einem riesigen Ego. Ich denke, das haben wir ja auch schon gesagt, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das mal so richtig kracht. Können wir Popcorn schon mal rausholen.
Ja.
Wenn es nicht leider so starke Konsequenzen für den Otto-Normalbürger hätte. Oh, über Krypto können wir eigentlich auch noch kurz. Ich sehe, scheiße, die Zeit geht aus. Das müssen wir nächste Woche machen. Aber ja, das ist nächste Woche. Also ich muss jetzt gleich auflegen tatsächlich, weil es dann für mich weiter zum Galaxy AI kochen geht. Aber Krypto fand ich jetzt eigentlich auch ganz spannend. Die Meme-Coins und so, wie Trump mit Trump-Coin und Melania-Coin schon jetzt absolut schamlos angefangen hat. Verteilung von Vermögen aus der Bevölkerung in seine eigene Tasche anzutreten. Also das ist schon crazy. Das ist schon super, super crazy. Ihr alle werdet ein bisschen ärmer und ich werde sehr viel reicher. Das ist eine Herangehensweise, die kein Präsident jemals, die für keinen Präsidenten jemals akzeptabel sein sollte. Bei Trump scheint es irgendwie viele seiner Anhänger nicht zu stören. Naja.
Ich glaube, wir werden da noch genügend Gesprächsbedarf oder genügend Gesprächsstoff haben für die Zukunft. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine weitere coole Zeit in den Staaten, solange es noch geht, so unter dem Motto. Und ich wünsche dir einen guten Rückflug,
Diggi. Ich bin ja in San Francisco, nicht in L.A. Ja, die Stadt
stimmt, steht da ja geht's noch. Da geht's noch, ja.
Okay. Na gut. In dem Sinne. Hau rein, Diggi. Es war mir eine Freude. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lord of crap?